Heidenheim lebt mit einem Last-Minute-Sprung auf den Relegationsplatz. FC Bayern siegt, wie gewohnt, und holt Rekorde um Rekorde. Dortmund überholt, der BVB siegt und zieht an Leverkusen vorbei. Das alles live im Doppelpass mit Florian König.
Ach, was für ein schöner Empfang. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Schön, dass Sie alle dabei sind. Viele Themen, einige haben Sie gerade ja schon gesehen, aber es sind beileibe nicht alle. Unser erster Gast, den freuen wir uns sehr, er kommt in einem sportlichen Höhenflug von der TSG Hoffenheim, momentan Tabellenfünfter, er ist der Geschäftsführer Sport und heute im Doppelpass, Andreas Schicker, herzlich willkommen. Von unserem Publikum und natürlich musikalisch von Hajo von Adeln und Ben. Andreas, grüß dich, servus. Schön, dass du da bist. Ach, mit so einem Sieg und so einer Tabellenposition, da marschiert man doch gleich mit breiterer Brust hier rein, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Ja. Ich glaube, es könnte schwieriger sein, so wie es in der letzten Saison auch war, aber nach einem Sieg hier am Sonntag zu sitzen, ist definitiv einmal leichter.
Wir sprechen allerdings auch darüber, dass noch vor kurzer Zeit es so aussah, als ob du nach Wolfsburg gehst. Warum das so war, warum es nicht so gekommen ist, alle diese Dinge werden wir besprechen. Freuen uns, dass du hier bist und wir diskutieren das Ganze mit einer sehr illustren Runde. Freue mich sehr über den Chefredakteur Sport von Bild und Welt, Henning Feind. Hallo Henning.
Guten Morgen.
Ganz lieber Kollege, Moderationskollege von Sky ist mal wieder hier, freue mich. Michael Leopold, grüß dich Michi.
Hallo.
Dann auch ein regelmäßiger Gast hier, Business Coach Munir Zitouni. Und natürlich meine bessere Hälfte hier bei dieser Sendung, Stefan Eppenberg. Wobei, meine bessere Hälfte ist eigentlich fast Sie. Katharina Kleinfeld, die ich herzlich begrüße, bringt die Frage der Woche und wird auch freundlich begrüßt von unserem Publikum. Katharina, schön, dass du da bist.
Einen schönen guten Morgen. Und einen schönen ersten Advent übrigens an Sie zu Hause. Bessere Hälfte übrigens, finde ich auch total schön. Also fühle mich sehr geschmeichelt, lieber Flo. Wir legen los mit der Frage der Woche, die sich in diesem Fall um Manuel Neuer dreht. Und zwar, weil irgendwie jetzt wieder plötzlich diskutiert wird, gibt es denn doch eine Rückkehr von ihm in das Tor der Nationalmannschaft. Und da hat unser lieber Kollege Michael Leopold, der heute da ist, ihn ja gestern darauf angesprochen am Sky-Mikrofon, woraufhin er dann selbst sagte, nein, Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein. Und daran anschließend haben wir dann gedacht, okay, dann können wir jetzt aber dann doch mal ein bisschen genauer hingucken bei Oliver Baumann, was sich ja heute auch sehr gut anbietet mit Andreas Schicker, der heute bei uns zu Gast ist. Ist das denn jetzt die ganz klare Nummer eins für Sie zu Hause und natürlich auch für unsere Runde? Also das ist unsere Frage der Woche. Mit diesen zwei Antwortmöglichkeiten, entweder Sie sagen ja, seine Leistungen sprechen klar dafür, oder Sie sagen nein, wir müssen noch auf Ter Stegens Rückkehr warten. Also, wir sind sehr gespannt, wie Ihre Meinungen da ausfallen, rufen Sie gerne durch unter der 01379 011 011 und dann hören wir Sie am Dopaphon und hier bei uns in der Runde.
Vielen Dank, Katharina. Und in der Tat hat Oliver Baumann ja in der Nationalmannschaft hervorragend gespielt, bei Hoffenheim sowieso. Wir haben die Bilder gerade gesehen, gestern geehrt worden für sein 500. Bundesligaspiel, war gestern das 501. Aber natürlich Ehre wie Ehre gebührt. Aber wir kommen später zu dem Thema, beginnen mit dem Topspiel des gestrigen Abends. Und da siegt der BVB gegen Bayer 04 Leverkusen.
Es war ein hart umkämpftes Spiel. Ruppig geht es zu, beide Teams schenken sich nichts. Am Ende holt Dortmund den ersten Dreier gegen eine Topmannschaft. Der Leverkusener Anschlusstreffer kommt ein bisschen zu spät.
Wir haben heute 80 Minuten einen richtig guten Job gemacht. Die letzten 10 Minuten waren ein bisschen brenzlig, nicht brenzlig, aber es hat Leverkusen dann ganz gut gemacht, Druck gemacht.
Während die Bayer-Elf einige Chancen liegen lässt, schlägt der BVB zweimal eiskalt zu. Kurz vor der Pause besorgt Anselminho mit seinem ersten Bundesligatreffer die Führung. In Durchgang 2 erhöht Adeyemi auf 2:0. Der Stürmer hat nun in jedem Spiel nach seinem Waffenskandal getroffen, insgesamt dreimal. Der Sieg in Leverkusen ganz nach dem Geschmack von Niko Kovac. Vorne effizient, hinten verteidigt der BVB leidenschaftlich.
Das haben die letzten Jahre auch so ein bisschen gezeigt, dass es am Ende jetzt nicht so ist, dass man hier 20 Chancen hat, sondern die paar wenige, die man hat, dass man die nutzen muss. Und da sind wir einfach zumindest diese Saison extrem gut, finde ich.
Einziger unschöner Moment aus Dortmunder Sicht. Stürmer Ciro Guirassy klatscht bei seiner Auswechslung nach einer Stunde nicht mit Kovac ab. Nach dem Spiel hat man sich dann aber wieder lieb.
Ciro und ich, wir sind ein Herz und eine Seele.
Rein sportlich ist das 2:1 ein Statement, auch im Hinblick auf die Pokalpartie am Dienstag. Dann geht es wieder gegen Leverkusen, ein richtungsweisendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf. Wir fragen, wie hoch sind die Dortmunder Chancen auf einen Titel in dieser Saison?
Stefan,
was für eine Frage zu Anfang. Also ich glaube, wenn Sie Chancen haben oder gute Chancen, dann müssen wir über den DFB-Pokal reden. Da spielen Sie Dienstag zu Hause gegen Leverkusen, aber ich glaube, da haben Sie die größten Chancen. Dazu muss man aber sagen, dass Sie uns in der Champions League auch immer gut vertreten haben. Sind vor ein paar Jahren ins Finale eingezogen, aber das sind geringere Chancen. Die größte Chance liegt im DFB-Pokal.
Wie haben Sie dir denn gefallen jetzt gestern in diesem Spiel? Weil es gab ja zuletzt schon auch diese späten Unentschieden, Stuttgart HSV, Spiele, wo Sie nicht so top performt haben. War das gestern besser?
Das war besser auf jeden Fall. Sie haben verdient gewonnen in meinen Augen. Die letzten 10 Minuten wurden es ein bisschen wackelig, würde ich sagen. Aber sie standen dann auch defensiv sehr gut. Es war ein verdienter Sieg. Sie haben halt vorne wirklich so individuelle Klasse, so wie Adeyemi, wie er den Kopfball reinmacht. Das ist schon außergewöhnlich und eine hohe Qualität. Und verteidigen können sie, das wissen wir. Und ich glaube, jetzt hat auch der Letzte gesehen, dass Kovac dort angekommen ist und auch der richtige Trainer ist und wir nicht mehr reden müssen über die Mentalität der Dortmunder. Ja. Das haben sie definitiv im Laufe dieser Saison immer gezeigt.
Ich bin froh, dass Stefan das sagt. Ja. Darf ich das an der Stelle einmal erwähnen? Ich bin froh, dass Stefan das sagt. Ich habe mich zuletzt, ich will nicht sagen gewundert, aber ich bin ein großer Freund der Diskussionen im Graubereich. Ja. Und wenn ich richtig im Kopf habe, dann haben auf den Meister Leverkusen 27 Punkte gefehlt und auf den Meister Bayern 25 Punkte. Also addiert über 50 Punkte auf die letzten zwei Meister. Und jetzt sollst du sie fit machen, sollst du sie diszipliniert machen und du sollst sie auch noch offensiv so ausrichten, dass sie jeden Gegner auseinandernehmen. Ich finde, ein bisschen viel verlangt von Niko Kovac in relativ kurzer Zeit. Und deshalb bin ich sehr froh, dass Stefan das mal gesagt hat.
Messlatte ein bisschen hoch, die man da angelegt hat, teilweise an Niko Kovac?
Ja, auf jeden Fall ist die Messlatte hoch. Ich fand, gestern haben sie wirklich ein wahnsinnig intensives Spiel gezeigt. Also die sind alle füreinander wirklich über die Grenze gegangen und haben dann gerade auch in der Mittelfeldzentrale sich was Neues einfallen lassen mit einem Mencher, der wirklich auch eine herausragende Saison spielt und mit Sabitzer, Brandt dann auf der Acht beide zusammen. Das hat super funktioniert und haben sie auch die spielerische Qualität von Leverkusen wirklich stoppen können und verdienten Sieg. Gestern mitgenommen auf jeden Fall.
Andreas, was beeindruckt dich am BVB gerade?
Ja, ich finde, dass es der Nico hingekriegt hat, dass die ganze Mannschaft brutal gut gegen den Ball arbeitet. Ich glaube, dann ist es einmal auch in Phasen, wo es vielleicht schwieriger ist, aber du kriegst trotzdem am Ende ein Ergebnis, weil du hinten oft zu null oder nicht mehr wie ein Tor kriegst. Weil vorne, dass sie die individuelle Qualität haben, das sieht man, das weiß man. Aber er hat sicher hinbekommen, dass alle geschlossen gegen den Ball arbeiten. Und wir haben es ja jetzt am Sonntag und da hoffe ich, dass es nicht so klappt.
Ja. Verstehe schon.
Ja, Moni? Was man vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal sagen muss, wenn man sich auch das Spiel gegen Villarreal anschaut, auch gestern, sie treffen plötzlich, obwohl sie sich vorher keine großen Torchancen erarbeiten, muss man sagen, gegen Villarreal aus dem Nichts quasi das 1-0 und dann stehen sie natürlich großartig im Moment mit Kobel im Tor, mit Schlotterbeck, Anton, auch jetzt Anselmino, ein großes Abwehrtalent, also die Abwehr steht und diese Effizienz, die da ist, die, glaube ich, sorgt auch dafür, dass Dortmund mittlerweile diese Spiele gut über die 90 Minuten kriegen kann.
Lass uns noch mal reinschauen auf das erste Tor Anselmino, von dem Niko Kovac ja geradezu geschwärmt hat hinterher, weil er jetzt macht er ein Tor, weil er kann die Spieleröffnung, aber weil er vor allem das Verteidigen so liebt, das hat er so rausgestellt.
Ja, das hat er ja gestern in dem Spiel gezeigt. Hier erstmal bei dem Tor hat er natürlich ein perfektes Timing, steht als erster mehr oder weniger in der Luft und macht ihn rein. Hatte ja ein paar Probleme, hat sich aber jetzt so gefunden, auch auf der Position über die rechte Schiene mehr oder rechte Seite. Riesentalent, von dem Niko Kovac sehr, sehr viel hält. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Aber jetzt ist er, glaube ich, angekommen und auf jeden Fall ein Gewinn für den BVB.
Ich fand diesen Satz von Niko halt so interessant, wo er sagt, heute wollen ja Abwehrspieler vor allem eröffnen. Die wollen ja sozusagen das Spiel gestalten. Und die halt noch Spaß haben am wirklichen Verteidigen, die sind rar gesät. Er ist so einer offensichtlich.
Ja, war ja sofort auch nach seinem Debüt damals das Thema. So ein unglaubliches Timing im Zweikampf hat, im Tackling. Und das ist, glaube ich, schon ein Spieler, den Niko liebt.
Ja, das war auf jeden Fall der Eindruck. Das zweite Tor Adeyemi. Stefan, auch da nochmal super Timing von ihm beim Kopfball, auch der Laufweg. Aber deine Gedanken interessieren mich.
Also er steht ja nicht, er ist ja jetzt kein Kopfballungeheuer. Ja? Also, aber wie er das macht durch diesen Antritt eben, diesen Speed, den er dann hat auf den ersten 5 Meter da, ist er dann halt im Vorteil. Perfekter Kopfball, siehst du immer daran, dass der Torwart gar nicht reagiert, gar nicht reagieren kann, weil er ihn, wie gesagt, auch mit Wucht trifft. Und ein perfekt geschlagener Ball auch.
Ja, und dann ist es, Bade ist vielleicht ein bisschen irgendwie abgelenkt, weil er vorher irgendwie sich an die Wade fasst. Aber kannst du als Verteidiger da was überhaupt machen?
Ich denke, schwierig, weil Adeyemi da aus dem Rücken kommt, auch einen sehr guten Laufweg auch da wählt. Und dann ist es schwierig in dem Moment. Und er macht das, wie Stefan schon sagt, ausgezeichnet. Er ist definitiv, glaube ich, nicht der beste Kopfballspieler, aber in dem Moment
sah jetzt da in der Szene anders aus, ja?
Aber man sieht, dass er ja sehr, sehr gutes Timing hier mitbringt und Entschlossenheit, das Tor dann zu machen.
Niko Kovac hat ja auch gesagt, er hat eingebaute Sprungfedern, er kennt wenig Spieler mit so einer Sprungkraft, sieht das im Training auch immer wieder. Und jetzt schreibt Adeyemi auf jeden Fall die Schlagzeilen, die er beim BVB schreiben soll.
Ja, und die anderen, die er geschrieben hat, wegen dieser Mystery Box, wo er sich Waffen bestellt hat, wirken sich aber irgendwie nicht so wirklich auf seine Leistung negativ aus. Das ist das auch ein Verdienst von Niko Kovac im Umgang mit dem Spieler. Wir haben auch in dem Spiel gesehen, dass er auch sich immer wieder an die Seitenlinie holt, mit ihm sehr intensiv spricht, ihn auch irgendwie pusht und auch vielleicht auch mal in den Arsch tritt. Aber auf jeden Fall scheint diese Beziehung zwischen Trainer und Spieler irgendwie fruchtbar zu sein.
Ja, da sieht man tatsächlich die Erfahrung auch von Niko Kovac. Ich finde den Umgang, den er mit diesem ganzen Case gehabt hat, besser als den Adeyemi damit gehabt hat. Denn der Strafbefehl war lange bekannt, als er dann rausgekommen ist. Also er hätte auch proaktiv, wenn er ein sehr enges Vertrauensverhältnis hat und die Gefahr groß ist, dass sowas rauskommt, auch den Verein intern abholen können. Die wurden da sehr von überrascht. Und wie Niko dann darauf reagiert und in der Art und Weise, wie er ihn auf der einen Seite sportlich eng rannimmt, aber trotzdem sich mit voller Macht dann vor ihn stellt, ist auch das, was Adeyemi jetzt spürt, wenn man auch die Bilder gestern sieht, dass er jetzt wirklich tatsächlich auch vom Trainer die Freiheit hat, einfach befreit Fußball spielen zu
können. Ja, aber auch dieses Vertrauen, ne, was du dann brauchst in so einer wirklich schwierigen Situation für Adeyemi zu sagen, ich vertraue dir weiterhin, du hast dieses Potenzial, du hast die Qualität, aber du musst jetzt zurückzahlen. Anscheinend ist es bei ihm jetzt oben angekommen, dass er das tut und die Leistung gestern war herausragend von Adeyemi. Mhm.
Nun ist es auch, du bist ja nicht nur Business Coach, wie ich dich gerade vorgestellt habe, sondern auch Podcaster, beschäftigst dich dann mit Leadership, auch im Fußball. Ist das eine Leadership-Leistung von Niko Kovac, mit Adeyemi umzugehen? Später, wir kommen auch noch zu der Szene mit Gerassi, der nicht abklatscht, wie er diese Dinge irgendwie einfängt und managt für den Verein?
Ja, definitiv. Also als Leader, als Trainer brauchst du Menschen, die dir folgen und die musst du gewinnen. Also, und da braucht es Verständnis, da braucht es Empathie. Aber auch auf der anderen Seite natürlich dann auch eine Gegenleistung. Und das Verhältnis stimmt gerade. Also er hat das in einer wunderbaren Art und Weise moderiert. Da stimme ich Henning total zu. Und ich glaube auch, dass Niko Kovac vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch anders reagiert hätte. Aber jetzt hat er da eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Souveränität. Und das strahlst du dann auch aus. Und das braucht es auch in dieser Rolle des Trainers. Du musst den Spielern vermitteln, ich habe alles im Griff und ich vertraue dir auch. Und dann ist das ein gutes Geschäft, weil dann kommt einiges zurück, wie wir das hier sehen. Und wie du es auch eben gesagt hast, auch die Art und Weise, wie er gestern das so in einer eleganten Art und Weise mit Guirassy wegmoderiert hat, das brauchst du als Trainer. Mhm. Und insofern muss ich sagen auch, hat Kovac gegenüber ein paar Jahren, wie wir ihn so wahrgenommen haben, auch da einen deutlichen Schritt gemacht, wie er wirkt, wie er auftritt. Und er ist ein absoluter Trainer für eine Spitzenmannschaft.
Ja, wir werden hier übrigens Sprüche aufs Ohr gesagt, was ich sagen soll, damit ich dann 3 Euro reinwerfen muss. Also Freunde da hinten in der Regie, also alles mache ich auch nicht mit.
aber ich mag
die Weisheit in der Regie. Die Weisheit kommt mit dem Alter, soll ich sagen. Kostet 3 Euro. Komm, ich fang mal an. Ja, okay. Aber weil ich die Szene schon angesprochen habe und du ja das auch ein bisschen kommentiert hast, Stefan, lass uns draufschauen oder die Runde generell. Guirassy geht vom Feld und Nico streckt ihm schon deutlich die Hand hin.
Ja, jetzt ist er richtig angepisst erstmal in der Situation, denkt sich aber dann direkt, warte, wir wollen hier kein Fass aufmachen. Deswegen fängt er ihn direkt nach dem Spiel ein und sagt, pass mal auf, das brauchen wir jetzt nicht. Wir spielen
auf in 3 Tagen. Auf der Bank praktisch mit niemand abgeklatscht, nur mit Emre Can.
Ja, okay. Normalerweise klatschen sie ab, das ist auch eine klare Ansage. Das wissen wir alle in der Bundesliga, in der zweiten Liga. Das ist so und das hat ja auch was mit Respekt zu tun den anderen gegenüber. So, da hat er sich jetzt nicht dran gehalten. Er hat ihn aber eingefangen, hat gesagt, pass auf, wir brauchen keine Schlagzeilen. Wir müssen uns auf das Sportliche konzentrieren. Wir spielen am Dienstag im DFB-Pokal. Und dann sind sie ja seit dieser Szene ein Herz und eine Seele, haben wir gehört.
Genau. Aber du weißt doch auch, also als Spieler weißt du doch eigentlich auch heutzutage, was da folgt, wenn du so an deinem Trainer vorbeiläufst.
Das weißt du, aber du hast halt auch mal eine Krawatte und dann gehst du halt mal vorbei. Ich finde immer, das Entscheidende, das Thema hatten wir in den letzten Wochen öfter auch mal, das ist ja auch der Respekt vor dem, der reinkommt. Ja, zu zeigen, hey, wir sind eine Mannschaft.
Mit dem hat er abgeklatscht.
Ja, ich sage nur generell, aber das ganze Verhalten hat ja mit einer Auswechslung zu tun. Ja. Und das hat mit dem Respekt vor dem zu tun, der reinkommt, mit dem Respekt der Mannschaft und natürlich auch mit der Entscheidung des Trainers. Aber trotzdem, ja, ab und an.
Aber Stefan wird sich erinnern, ab und an hast du mal eine Krawatte. Ne?
Und dann,
ich wurde aber nie ausgewechselt.
Ja, das stimmt.
Wobei es auch.
Ja. Aber du hattest ab und an mal eine Krawatte.
Er hatte ja eine Krawatte, weil er ja nicht im Spiel drin war. Er hat wirklich nicht gut gespielt. Ja. Aber ich finde auch da wieder das Richtige, was Nico gesagt hat nach dem Spiel. Ja. Wir brauchen ihn, er ist mein Mittelstürmer und dann musst du ihn auch schnell wieder einfangen. Und das hat er ja getan.
Wobei das auch schon die zweite Szene war in der Woche. Ne? Also gegen Villarreal ist er auch ausgewechselt worden. So, da war er logischerweise auch nicht glücklich. Die Art und Weise, warum Nico das macht, verstehe ich total. Erst recht mit dem Blick aufs Dienstagsspiel. Ja. Aber es gab eine Szene, ich habe einen Freund, der im Stadion war, auf der Süd. Und der hat mir danach ein Video geschickt nach dem 3-0. Was Adeyemi macht, als er angeschossen wird, ist ja mit Guirassy zusammen, geht die ganze Mannschaft Richtung Eckfahne, jubelt und Guirassy geht alleine zum Tor, holt den Ball raus, geht alleine zurück, legt ihn auf den Mittelkreis und wartet dann da. Also es ist schon so, dass er jetzt gerade nicht den totalen Teamplayer in dieser Woche gezeigt hat und bei Matthias Sammer, der das ja alles auf der Tribüne verfolgt und gerade da einen sehr feinen Kompass hat, wird da schon die Antenne ausgefahren sein.
Also hast du das Gefühl, da ist was am Zerbrechen?
Ich glaube nicht, da ist was am Zerbrechen. Ich glaube, dass Guirassy sich sehr klar Gedanken darüber macht, wie lange er noch bei Borussia Dortmund spielen will. Also für den Winter wird das kein Thema sein. Da wird der Verein ihn auch gar nicht weggehen lassen. Er hat gar keine Option, im Winter wegzugehen. Aber im nächsten Sommer ist das so. Da greift wieder eine Ausstiegsklausel.
Mhm. Und wenn aber nur für ein paar Vereine, ne?
Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Wenn dann die zahlungskräftigen Vereine aus Saudi-Arabien kommen, die da vielleicht nicht draufstehen und dir nochmal eine Offerte machen, wo du sagst, okay, das ist als Spieler auch so, dass ich es machen möchte, glaube ich schon, dass das gerade auch bei Guirassy und vielleicht noch mehr in seinem Umfeld gerade eruiert wird, wie es da weitergeht, weil er zum BVB gekommen ist, um Titel zu gewinnen. Und da hat Stefan völlig recht, der Pokal ist die Chance, Titel zu gewinnen. Und da ist Dienstag mit einer jetzt angenockten Leverkusener Mannschaft mit Sicherheit eine noch schwerere Aufgabe, als es gestern war.
Andreas nickt immer so ein bisschen.
Also, ist ja schon angesprochen worden, die Themen werden ja vor einer Saison oder immer wieder auch besprochen, wie wenn ein Spieler auch ausgewechselt wird, was dann passieren sollte, ja, passiert nicht immer. Aber ich finde, dass der Nico großartig gemacht hat, weil, wie du gesagt hast, Stefan, im ersten Moment siehst du ja, dass ihm das richtig anzipft, aber wie er es nachher...
Anzipft, das ist ein schönes österreichisches Wort. Ah, herrlich.
Ja, das sind auch drei.
Aber trotzdem,
Euro.
Ganz, ja, dann ganz, hau mal rein. Also zu stark im österreichischen Slang kostet Geld. Ja. Okay, zwei. Und jetzt fragen wir Madi Riel, was ist das in Schillingen? Nein, das war früher bei Madi.
Wie der Nico danach die Situation zumacht, weil es ist ja am Ende eine super Situation, auch für die Medien. Aber wie er das danach zunimmt, wie er ihn in den Arm nimmt, ich finde, das hat er großartig gemacht, weil danach die Fragestellung bei einer Pressekonferenz,
das sind die Bilder dazu, ne?
Beim Interview schon ganz anders sind, ja, wie wenn das Bild das letzte ist, wo er vorbeigeht. Und das, glaube ich, hat der Nico großartig gemacht.
Und trotzdem will ich nochmal sagen, also zum Glück gibt es Emotionen in diesem Sport. Und man kann da gewisse Dinge hineininterpretieren, aber es sind ja keine Roboter. Und ich glaube einfach, dass Gerassi auch mal eine schwierige Phase hat. Und das darf man ihm auch ruhig zustehen und auch mal diese Emotionen zu zeigen. Ich erinnere mich an den Franck Ribéry hier in München, der hat wöchentlich sozusagen seine kleinen Eskapaden gehabt, wenn es nicht so rund lief. Und er braucht auch einen Trainer mit Heinkes, der ihn geschützt hat und der ihn da so in den Arm genommen hat. Also ich glaube, das gehört dazu. Ja. Und es ist auch gut so, dass wir da keine Roboter haben, sondern ja, da sind Emotionen, da sind Reaktionen und das gehört doch zum Fußball dazu.
Und Stefan sagt es ja auch immer, Vertrauen, du musst das Vertrauen von deinem Trainer spüren. Das war für dich wichtig. Bei Ottmar Hitzfeld, bei deinen anderen Trainern.
Ja, auch in schwierigen Phasen.
Genau.
Das ist das Entscheidende.
Und ich finde, wenn man Nico nach dem Spiel dann nochmal hört, und das wollen wir uns jetzt anhören zu dieser Causa Gerassi, dann spürt man, dass es ist mein Mittelstürmer, sagt.
Desirou und ich, wir sind ein Herz und eine Seele. Also Desirou weiß, wie sehr ich ihn schätze. Er ist mein Mittelstürmer und ich habe das immer wieder gesagt. Also von daher weiß ich ganz genau, wie er es gemeint hat und mit Sicherheit nicht negativ.
Ja, und damit ist das Thema gut abgeräumt. Top, wie Sie das da gemacht haben, wie das Niko Kovac gelöst hat. Wir machen gleich weiter nach einer Pause hier in der Sendung. Gucken unter anderem auf den FC Bayern. Das hat ganz schön gedauert, bis sie den Sieg da gegen den FC St. Pauli eingefahren haben. Nämlich bis in die Nachspielzeit, als Diaz dann mit dem 2:1 für die Erlösung sorgte. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Bleiben Sie dran, bis gleich. Willkommen zurück in München. Wir sind beim Doppelpass im Airport Hilton. Andreas Schicker, Sportgeschäftsführer der TSG Hoffenheim, ist bei uns und unsere Runde. Und wir wollen zur TSG kommen. Gucken erstmal auf die sportlichen Aspekte. Man muss das ja so ein bisschen trennen vielleicht bei der TSG. Da gibt es ja auch ein paar Themen abseits des Platzes. Dazu kommen wir später. Zunächst mal die sportlichen Themen und die legt uns Katharina vor.
Und die sehen sehr erfolgreich aus, wenn man da mal drauf schaut. Wir gucken uns mal ein paar Fakten dazu an. Also nach diesem Erfolg, den wir jetzt gegen Augsburg gesehen haben, sind sie seit 6 Spielen ungeschlagen, sammelten in dieser Zeit 16 Punkte. Und in diesem Zeitraum gibt es keine Mannschaft, die mehr Zähler gesammelt hat. Die Bayern übrigens auch in Anführungszeichen nur genauso viele. 7 Siege sind es insgesamt in dieser Saison, so viele wie bereits in der gesamten vergangenen Spielzeit. Und dem Publikum in Sinsheim wird immer was geboten. Die letzten 3 Heimspiele, da gab es jeweils einen Sieg und jeweils auch mindestens 3 Treffer. Also da ist richtig was los, richtig was geboten. Ganz und gar nicht langweilig momentan bei der TSG Hoffenheim. Und das macht in der Tabelle aktuell Rang 5. Und wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut, dann ist man sehr, sehr nah dran an den Champions-League-Plätzen. Wenn wir nämlich Leverkusen hier auf Rang 4 sehen mit 21 Zählern, ja, dann ist das tatsächlich nur ein Pünktchen. Also, die Königsklasse, das klingt, glaube ich, in den Ohren von vielen TSG-Anhängern gar nicht mal so schlecht. Auch wenn es noch ein Schritt ist, aber naja, zumindest ist der Schritt nicht weit.
Ja, zumal es ja möglich ist, dass wir sogar 5 Champions-League-Plätze kriegen in Deutschland. Aber wir wollen jetzt nicht gleich zu hoch einsteigen mit der Champions League. Trotzdem von Andreas Schicker vielleicht erfahren, woran liegt es, dass es jetzt gerade so gut läuft? Die letzte Saison, da sah es noch ganz anders aus. Was für Gründe macht ihr dafür geltend?
Ich glaube, dass die Erkenntnisse, die ich im letzten Jahr gewonnen habe, bin ziemlich genau ein Jahr jetzt Sportgeschäftsführer in Hoffenheim, die waren dann sehr, sehr wichtig, weil ich einfach dann gewusst habe, im Transfersommer, was zu tun ist. Und wir haben einen großen Umbau gehabt, wir haben 30 Kaderbewegungen gehabt und das war einfach sehr, sehr wichtig. Und für mich
war zu tun genau? Was war die Zielrichtung?
Für mich war der Schlüssel einfach, dass man ja, hungrige Spieler nach Hoffenheim bringen muss, weil das Umfeld ja grundsätzlich oder das Kraichgau sehr ruhig ist, ja, und da brauchst du einfach Spieler, die auch dann vielleicht noch einmal dann den nächsten Schritt gehen wollen. Und da haben wir einfach jetzt viele gute Jungs dazugeholt. Für mich war irgendwo so die Formel, du brauchst zwei Drittel an Spielern, die von der Akademie oder Top-Talente dazuholen und ein Drittel Gesichter von Hoffenheim oder Ankerspieler. Und ich denke, das haben wir ganz, ganz gut hinbekommen in diesem Transfersommer. Und man sieht ja auch, dass man ja am Ende auch an Christian Ilzer festgehalten haben, der für eine klare Spielidee steht. Und das denke ich auch, dass man das Schritt für Schritt jetzt immer besser auch sieht. Und am Ende macht es riesen Spaß jetzt, weil die Jungs einfach Woche für Woche richtig abliefern und am Ende auch einen attraktiven Fußball bieten. Das braucht es auch bei uns, weil von selbst kommen ja die Zuschauer auch nicht, dass das Stadion immer voll ist.
War das immer klar eigentlich? Ja. War das immer klar, dass ihr an Christian Ilzer festhaltet? Weil, ehrlich gesagt, jetzt war Sandro Wagner mit dem FC Augsburg zu Gast. Es sah ja lange Zeit so aus, als ob der bei euch an der Linie landet.
Dadurch, dass ich den Chris Ilzer aus der Zeit in Graz 4,5 Jahre kennengelernt habe und genau gewusst, was seine Qualitäten sind. Und Fakt war einfach, dass in dem ersten Jahr viele Dinge nicht so umgesetzt werden konnten, weil die Mannschaft das auch nicht hergegeben hat. Und natürlich komme ich dann aus Geschäftsführersport auch ins Denken und ich denke am Ende, es ist auch meine Aufgabe, dass ich mich mit anderen Trainern unterhalte, treffe. Das mache ich auch in diesen Phasen, ja, wo es besser läuft, weil es kann ja in eine andere Richtung gehen. Und letztendlich war es aber dann so, dass ich gemerkt habe, dass ja, der Chris definitiv der Richtige ist und wir den Kader dementsprechend umgebaut haben.
Wobei das jetzt so ein bisschen ausgewichen ist, denn Dietmar Hopp, da gibt es ja so ein bisschen Strömung im Verein, war schon sehr weit auch in den Gesprächen mit Sandro. Also warst es dann am Ende du, der gesagt hat, nein, wir ziehen das mit Ilzer durch und nicht mit dem Sandro?
Wie gesagt, es hat Gespräche auch diesbezüglich gegeben. Am Ende ist es trotzdem so, dass der Sportgeschäftsführer die Entscheidungen treffen muss, wie sein Trainer ausschauen soll und das war in dem Fall so.
Also ja.
Ja. Ja. Hat das entschieden und es hat sich ja bis jetzt, Stand heute, als richtige Entscheidung herausgestellt. Stefan, was ist für dich, wenn du jetzt auf die Spielweise guckst, der TSG, was ist das, was dieses Jahr sie so erfolgreich macht?
Du hast das ja gerade gesagt, du hast dieses ruhige Umfeld, wo du dich wirklich auch entwickeln kannst. Ich glaube, zwei Neuzugänge stechen hier heraus. Einmal Aslani, finde ich, und Lemperle, die schon den Unterschied auch ausmachen und eine Leichtigkeit da reinbringen in diese Spielweise. Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wichtig war auch, dass Baumann geblieben ist. Er hatte mit Sicherheit auch Gedanken im letzten Jahr, wo es sportlich nicht gut lief. Vielleicht muss ich den Verein hier mal verlassen, um noch auf dem WM-Zug aufzuspringen. Ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig, dass ein Prümmel nach einer langen, langen Verletzung wieder zurückkommt. Auch ein ganz entscheidender Ankerspieler. Und wenn sie dann verletzungsfrei bleiben und diese Spielfreude auch weiterhin behalten, dann kann das wirklich eine sehr gute Saison werden. Aber das sind so die Faktoren. Aslani, der wahrscheinlich noch zu etwas höherem berufen ist, glaube ich. Ich habe den in der zweiten Liga verfolgt. Jetzt in der Bundesliga, da geht noch mehr. Aber ihr könnt erstmal froh sein, dass ihr ihn habt.
Also ich glaube, die Frage ist, wie lange er bleiben wird.
Noch habt.
Ja, weil die TSG Hoffenheim muss ja immer wieder abgeben. Das ist ja so.
Fakt ist ja, dass endlich eine Mannschaft da ist, die den Fußball von Christian Ilzer spielen kann. Und das Problem war,
Was ist denn der Fußball?
Ja, der ist
laufintensiv, oder?
Laufintensiv, aggressiv. Ich glaube, das ist die Mannschaft mit den meisten intensiven Läufen, mit den meisten Kilometern
und auch
mit den meisten Fouls. Das heißt, das ist eine ganz, ganz aggressive Spielweise. Und wenn du versuchst, so einen Fußball mit einer Mannschaft zu spielen, die das gar nicht umsetzen kann, dann hast du ein Problem so wie in der Rückrunde. Und ich glaube, das ist wirklich der große Mehrwert, dass ihr es geschafft habt, in dieser Konstellation weiterzuarbeiten, die Chance zu bekommen, diese Mannschaft zusammenzustellen. Und wenn ich mir das
Alter... Da haben wir die Laufkilometer gerade eingeblendet.
Wenn ich mir das Alter eurer Jungs, die neu gekommen sind, anschaue, ja, also in Burger, in Bernardo, Advolau, das sind 20, 21-Jährige. Also da ist ja ganz, ganz viel Potenzial da.
Das ist sicherlich richtig. Ich glaube, dass es aber nur die eine Seite der Medaille ist. Ich finde, fast die größte Leistung ist von Andi, dass er es geschafft hat, in einem Sommer mit über 30 Transferbewegungen nicht nur Spieler zu holen, die dich einerseits auf dem Platz besser machen und wie du sagst, auch die Philosophie des Trainers umsetzen wollen, sondern dass du die Kabine auch wieder hast. dass du eine echte Kabine hast. Und das, da muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich auch das ist eine Leistung von dir. Ich hätte zwischenzeitlich nicht gedacht, dass du einen Trainer halten kannst. Ich erinnere mich an ein sehr intensives Gespräch zwischen uns nach einer Union-Heimniederlage, wo ich gedacht habe, jetzt musst du handeln, jetzt geht es gar nicht mehr anders. Und da im Wind zu stehen und zu sagen, ich vertraue auf mein Auge und hole nicht nur Jungs, die Fußball spielen können, sondern die am Ende auch eine Kabine ausmachen, das finde ich, ist die größte Leistung.
Dann schauen wir mal rein ins Spiel. Winter letzten Jahres, im Januar gekommen, Touré, der Torschütze. Stefan, ganz interessant, das Duell vorher, was Lemperle da macht, um sozusagen den Gegenspieler auch wegzuhalten von Touré.
Ja genau, er bearbeitet ihn halt, sodass Touré dann eben diesen freien Raum hat und das Tor schießen kann. Du siehst ja mittlerweile bei Hoffenheim, und in den letzten Jahren habe ich mich echt immer schwer getan, eine gewisse Spielfreude. Das sehen wir gleich bei den anderen Toren nochmal. Das ist wirklich eine klare Handschrift auch vom Trainer. Aber hier in den Zweikampf zu gehen, ja, diesen Kontakt auch zu suchen und damit die Bahn frei zu machen, das ist schon ziemlich schlau gemacht. Ja.
muss man so sagen. Schönes Tor.
Ja, man sieht einfach, dass der Wouter Burger einen freien Ball hat und der Team sofort auch die Tiefe attackiert. Das sind der Muster, die haben wir drinnen in unserem Spiel. Und der Touré ist einfach ein unglaublich schneller Spieler. Ich glaube, der schnellste in der Bundesliga. Und er kennt das dann sehr, sehr gut und macht dann das Tor, obwohl der Abschluss, glaube ich, noch sauberer sein kann. Da muss er noch arbeiten, aber Tor ist Tor.
Ja. Weil du gerade Wouter Burger angesprochen hast. Wouter Burger.
Ja, 3 Euro
ist Tor. Oh ja, Entschuldigung. Ja.
Ich habe nichts gehört.
Oh, du überzahlst sogar. 4 Euro reingeworfen. Gibt es 1 Euro Wechselgeld von mir zurück.
Jetzt hast du nichts mehr, oder was?
Es wird schon langsam ein bisschen knapp. Ja. Nein, aber Wouter Börcher, so heißt er ja eigentlich richtig, kam von Stoke, ist mittlerweile nicht nur wegen solcher Szenen, sondern auch wegen Tor und Torbeteiligung ein sehr, sehr wichtiger Spieler geworden, macht das 2:0. Was ist seine Rolle? Was ist sein Wert für die Mannschaft? Hat er auch mit dem, was Leo sagte, mit der Kabine,
Leo,
was
der zu Leo tun? Der Leo hat sehr einen Punkt gebracht. Voriges Jahr hat er mehr gewusst aus der Kabine wie ich. Von dem her haben wir da einiges hinbekommen.
Und da gab es schöne Ansprachen.
Und das ist heuer, das haben wir hingekriegt. Und zudem, dass wir viele gute Jungs dazugeholt haben, gibt es auch die Gesichter von Hoffenheim, wie alle andere, aber auch ein Kufall oder ein Wouter Burger, der schon was erlebt hat. Die sind unheimlich wichtig für die Truppe und da wächst was zusammen. Und
und es ist dieser One-Touch-Fußball, den du da auch so angesprochen hast, ne?
Das habe ich ganz, ganz selten von Hoffenheim gesehen. Wirklich mit ein, zwei Kontakten wirklich zu kombinieren, sich durchzukombinieren, dann die Seite aufzumachen, dann auch zu dritt eigentlich durchzulaufen. Mhm. Da siehst du schon eine extrem große Spielfreude zurzeit.
Ja, total. Also sehr, sehr schönes Tor. Das dritte wollen wir uns gleich auch noch anschauen. War dann ein Eigentor von Cesiger. Aber wir sehen hier die Kombination nochmal. Natürlich kann man auch drüber reden, kann der Finn Dahmen den irgendwie anders abwehren, aber das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Es ist einfach eine schöne, ja, oder?
Ich glaube, über Finn Dahmen wird intensiv beim FC Augsburg hinter verschlossenen Türen gesprochen.
Okay, dann öffne die Türen doch mal.
Wenn man sich die Saison anschaut, er war jetzt bei der Nationalmannschaft dabei als 4. Torwart, aber wenn man sich die Anzahl der Gegentore ansieht, auch die Rolle, die Finn Dahmen da spielt, wird es, glaube ich, eher eine Überlegung sein, in Augsburg den Torwart auszutauschen, als den Trainer.
Ist natürlich auch undankbar, wenn du als Torhüter in so einer Truppe stehst, die so viele Gegentore kriegen. Also das kannst dich halt auch nicht so toll auszeichnen oft. Ne?
Aber man sollte das nicht immer nur an den Torwart festmachen. Ne? Also da gehört die ganze Mannschaft dazu. Der erste Verteidiger ist der Stürmer und nicht mit dem Finger auf den
Torwart
zeigen.
Absolut. Also man sollte es nicht am Torwart festmachen und nicht nur mit dem Finger auf den Torwart zeigen. Ich würde sagen, das in Kombination sind die ersten 3 Euro von Stefan Effenberg. Vielen Dank dafür.
Ja, ist gut aufgenommen.
Ja.
Wir werden keine Freunde mehr.
Wir sind es doch schon längst.
Ja, wir sind es ja schon. Wir sind eine bessere Hälfte.
Ich wollte auch nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ich bin nur gespannt, sage ich euch.
Ja, weil die Informationen offensichtlich dich da erreicht haben oder ihr die euch ergraben habt. Ja, Muss man abwarten. Jetzt schauen wir aufs 3-0. Wie gesagt, Eigentor. Cesiger. Trotzdem, TSG spielt weiter nach vorne. Ne?
Ja, und wir bringen die Bälle auch. Also da kann immer was passieren. Wir spielen nicht um die Box, sondern das ist, glaube ich, ja, einfach schon ein Muster, was man erkennt. Und,
ja, du siehst ja hier, du bist mit 9 oder fast 10 Leuten in der Box oder um die Box herum. Also vorher hat man eher tief abgesichert und gesagt, oh, hoffentlich fangen wir uns keinen Konter. Genau. Jetzt ist dieses Selbstbewusstsein so groß, dass wir sagen, wir schieben auch alle vor. Eine wirklich gefährliche Spielweise, aber zurzeit zahlt sich es aus.
Ja. Und das ist ja, glaube ich, schon auch das, was man aus der DNA auch von der Rangnick und der Nagelsmann TSG eigentlich kennt. Eine junge Mannschaft, die nach vorne spielt, wo man attraktiven Fußball zeigen will. War das auch eine Zielsetzung, sozusagen wieder zurück zu den Ursprüngen, sage ich mal, der TSG?
Ja, definitiv. Ich glaube, Ralf Rangnick hat die TSG in der Erstphase sehr geprägt und hat diesen Fußball, der ja hohes Pressing, das wissen wir ja, wie der Ralf spielt, verankert. Und dann hat das Julian in dieser Phase 17 bis 20 noch einmal verfeinert. Ja. Und ich denke, dass wir da wieder angeschlossen haben. Mhm. Und natürlich hat sich der Fußball wieder weiterentwickelt und trotzdem sieht man das, wo man hinwollt. Und am Ende denke ich, dass auch jetzt alle zufrieden sind, auch Dietmar Hopp sehr zufrieden auch ist, wie wir Fußball spielen, weil das ist genau die Art und Weise, so wie sie sich auch vorstellt. Und
da sieht man ja auch, trotz aller Querelen, die es bei euch im Verein gibt, also was es ausmacht, wenn Trainer und Sportgeschäftsführer so zusammenstehen und eine Linie fahren. Ihr kennt euch lange und sehr gut und ich glaube, mit einem anderen Sportvorstand, Sportgeschäftsführer wäre das wahrscheinlich auch in eine andere Richtung gegangen, aber das ist ein tolles Beispiel dafür, seine Idee treu zu bleiben. Deswegen finde ich das wirklich ein großes Kompliment an euch, dass ihr da durchgehalten habt und jetzt auch das Ergebnis
bekommt. Und die TSG hat auch eine gute zweite Mannschaft, die zwar gestern verloren hat, aber wo auch viele, die zum erweiterten Profikader gehören, geparkt werden, sind vielleicht ein bisschen viele insgesamt, ein bisschen großer Profikader?
Ja, da müssen wir noch definitiv auch schauen im Winter, dass wir vielleicht nochmal verschlanken. Die Akademie ist sehr, sehr gut. Ich glaube, für junge Spieler ist die Region einfach gut, weil es ruhig ist, weil wir ein Dorfverein sind. Da können sie sich gut entwickeln.
Wo
da
willst du uns hin?
Da gibt es keine Ablenkung, genau. Und man sieht das. Die zweite Mannschaft performt in der dritten Liga auch großartig. Da kommt auch wieder von unten was nach. Und das soll unser Weg sein. Da sind wir noch am Ende. Ja, den werden wir konsequent weiterführen.
Leo, du wusstest mehr aus der Kabine als er. Hat er gesagt. In der vergangenen Saison. Hast du auch ein Gefühl dafür, wie nachhaltig das sein kann in dieser Saison für die TSG? Kann die sich da oben halten?
Also
in den Regionen?
Im Moment sieht es ja so aus. Ich glaube, dass er ein paar spannende Themen auf dem Schreibtisch hat. Prümmel läuft aus. Kufa läuft aus. Aslani ist ein Thema, glaube ich, für den Sommer. Kramaric ist sicherlich auch keine ganz einfache Situation, ist wahrscheinlich neben Olli das Gesicht schlechthin der letzten Jahre. Also da sind ein paar spannende Themen, aber prinzipiell würde ich sagen, sieht das gut aus. Ich bin großer Fan von Grischa Prümmel beispielsweise auch, aber es sieht im Moment auf alle Fälle sehr, sehr gut aus.
Ja, also die TSG Hoffenheim steht, was das angeht, richtig gut da. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über das, was dich zum Überlegen gebracht hat, offensichtlich dir mit dem VfL Wolfsburg einen noch attraktiveren Standort in der Fußball-Bundesliga zu suchen. Da warten wir aber noch ein bisschen, machen das später in der Sendung und wollen da gleich weitersprechen dann über die TSG Hoffenheim und deine Rolle und die ganzen Nebengeräusche, die manchmal sehr, sehr laut sind im Kraichgau. Das gleich, aber vorher noch ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner. Sind nicht mal anderthalb Minuten. Dann reden wir hier direkt weiter. Bei uns im Doppelpass. Also bitte dranbleiben. Da sind wir schon wieder bei uns im Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren. Und jetzt schauen wir rüber nach Nordamerika. Es gibt Neues aus Vancouver, oder eigentlich müssen wir sagen aus San Diego. Thomas Müller war erfolgreich mit seiner Mannschaft. Katharina.
Das war er. Finde ich übrigens schön, dass es da direkt direkt Applaus geben. Ich glaube, alle haben es mitbekommen, denn er hat das Traumfinale, also nicht nur er, sondern auch die Vancouver Whitecaps, das Traumfinale perfekt gemacht. Er ist im Halbfinale weitergekommen gegen San Diego mit diesem 3:1. Man hat es gehört, ne? Den Jubelschrei, und man sieht natürlich auch die große Freude. Ich finde auch, das ist noch mal ein bisschen spielerischer, noch mal mehr Freude, die er da zum Ausdruck bringt. Also es macht richtig schön Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er da einen Erfolg nach dem anderen bucht und wie gesagt jetzt dieses Traumfinale klar gemacht hat. Warum Traumfinale? Weil es gegen Inter Miami geht und das bedeutet gegen Messi. So, und die beiden Giganten, die da dann nächsten Samstag aufeinandertreffen, die sind ja schon ein paar Mal aufeinander getroffen in dieser Messi-Bilanz. Da sieht es übrigens richtig gut aus für Thomas Müller. 10 Spiele gab es bislang, 7 gewann davon Thomas Müller, darunter ein gewisses Endspiel bei der Weltmeisterschaft 2014. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch. Und jetzt stehen beide Teams auch vor allem zum ersten Mal in diesem MLS-Finale, das dann am kommenden Samstag stattfinden wird. Und was will er natürlich, Thomas Müller? Er will diesen 36. Titel einfahren. Also wir drücken, glaube ich, jetzt alle schon die Daumen und dann sind wir sehr gespannt, wie es am kommenden Samstag aussieht, beziehungsweise dann kommenden Sonntag im Doppelpass.
Ja, werden wir natürlich drüber sprechen, über dieses Finale. Wenn wir dann 36 Titel ist ja, das muss man sich mal vorstellen, 36 Titel als Profifußballer. Hättest du, Leo, ihr seid gut, Thomas und du, ihr kennt euch sehr gut, du kennst ihn lange. Hättest du gedacht, dass das so eine Erfolgsgeschichte wird da in Vancouver für ihn?
Ja, dass es jetzt fußballerisch und sportlich so gut läuft, das glaube ich, war jetzt nicht so abzusehen. Aber du hast schon gewusst, dass es eine Top-Mannschaft ist für MLS-Verhältnisse, die weit kommen kann. Mhm. Das wusste man, dass es dann natürlich so läuft. Aber bei ihm ist halt das Entscheidende, und weil Katharina gerade gesagt hat, es sieht so locker aus und so belebend. Wenn er sich einer Sache verschreibt, dann zieht er es zu 100% durch. So ist er einfach vom Typ. Der geht nicht nach Vancouver und lamentiert dann wochenlang, warum er nicht mehr in Deutschland ist. Sondern der geht dann dahin und dann zieht er das zu 100% mhm. durch und ist mit voller Sache und mit vollem Herzblut dabei. Und ich habe auch den Eindruck, es würde ihm die Welt bedeuten, dieses Ding zu holen. Ja.
Du trägst ja auch Bart, also allerdings nur Schnurrbart. Das ist ja jetzt wahrscheinlich wegen Movember.
Nee, bei mir ist es tatsächlich... Hat
dir gefällt es wirklich?
Ja, absolut. Das hat andere Gründe.
Sieht auch gut aus.
Zu Hause kommt es so mittelmäßig gut an.
Ja. Da werde ich öfter mal gefragt, ob das mein Ernst ist. Ich habe zu Manu gestern gesagt, der größte Torwartfehler wäre es, wenn er den Bart wegmacht. Aber ja, ich glaube, er trägt ihn tatsächlich wegen Movember. Ja. Bei mir hat es...
Wie findest du Thomas mit diesem Holzfällerbart?
Naja, er ist jetzt in Kanada, ne? Da musst du was einfallen lassen. Er geht regelmäßig auch zum Eishockey, zu den Canucks, also von daher, ja.
Die spannende Frage war ja, wir kennen Thomas Müller ja nur aus bajuwarischen Verhältnissen. Also wie ist ein Thomas Müller außerhalb vom FC Bayern, außerhalb der Bundesliga? Das war ja so ein bisschen die Frage.
Funktioniert mit der
Sprache.
Gut, ne?
Und es funktioniert genauso gut. Der gibt sich rein zu 100%, macht die Ansprachen und er ist einfach Thomas Müller. Er bleibt Thomas Müller und das ist, glaube ich, auch das Wunderbare, was ihm auch die Sympathien bringt, dass er einfach echt ist.
Er geht auf Leute zu.
Genau.
Ja. Er geht auf Mitspieler zu.
Ist ein wunderbarer Botschafter auch für unser Land und von daher toll.
Und dieses Duell jetzt mit Messi. Allerdings natürlich Inter Miami hat Heimspiel, das Heimrecht, weil sie in der regulären Runde mehr Punkte geholt haben, aber das ist doch, besser geht's doch gar nicht.
Nee, besser geht's nicht. Also ja. Müller gegen Messi, wenn man sich hier so umguckt, glaube ich, finden wir keinen, der nicht hofft, dass Thomas Müller da die Meisterschaft holt und das Ding gewinnt, völlig übergreifend, egal von welchem Verein man Fan ist, weil man einfach Fan von Thomas Müller sein muss in der Art und Weise, wie er auftritt. Und die Spiele gegen Messi, ich durfte da als Reporter ein paar von sehen, schon angefangen 2010, 4-0 gegen Argentinien, dann 2014 natürlich der WM-Titel, aber auch so Spiele mit dem Bayern, 8-2 gegen Barcelona, gegen PSG in Champions League-Spielen durchgesetzt. Also er ist da gut im Flow und ich glaube, es gibt keinen, der ihm nicht wünscht, dass er das Ding da zieht.
Ja, schauen wir drauf. Am kommenden Samstag findet er statt. Wir werden am Sonntag natürlich hier drüber berichten und schauen jetzt auf den FC Bayern, der in dieser Saison auch ohne Thomas Müller echt zaubert. Ja, Arsenal, ja, keine Frage, war das ein bisschen schwierig gegen St. Pauli, aber sie haben es dann auf ihre Seite gedreht in der Nachspielzeit. 3:1 gewonnen, also alles gut? Fragezeichen.
Man kann den Bayern nicht vorwerfen, dass sie das Tor nicht treffen. Es dauert gefühlt nur relativ lange, bis sie ins Tor treffen. Dreimal Aluminium und so fällt der Siegtreffer tatsächlich erst in der 93. Minute. Wenn nichts mehr geht, bleibt Bayern immer noch die Nachspielzeit. Bayern wirkt zwar nicht mehr ganz so frisch wie zu Saisonbeginn, stellt aber trotzdem jede Woche neue Rekorde auf. 44 Spieltage in Folge, Tabellenführer, Rekord. 44 Tore nach 12 Spielen, Rekord. Tordifferenz plus 35, Rekord. 34 Punkte, Rekord eingestellt. Bayern marschiert auch ohne zu glänzen. Und die Baustellen sind überschaubar. Kane trifft nicht mehr mit jedem Schuss. Und Neuer hält zurzeit nicht mehr jeden Schuss. Tatsächlich 6 Gegentore in den letzten 3 Pflichtspielen in nur einer Woche. Nicht Bayern-like. Doch weil St. Pauli das verflixte 7. Tor nicht gelingt, verhindert der Mann, der gegen Arsenal nicht dabei war, die Blamage gegen den Abstiegskandidaten. Ein Tor und der vielleicht schönste Assist der Saison. Insgesamt 18 Scorerpunkte in 19 Spielen. Wir meinen, nicht Kane, nicht Olise. Aktuell ist Diaz der entscheidende Unterschiedsspieler.
Stefan, wir haben den Beitrag ja vorhin schon mal gesehen in unserer Vorbereitung. Da sagtest du zu dieser Schlusstafel, wie wir das nennen, eigentlich alles richtig. Nur das Wörtchen aktuell könnte man streichen, weil er dich schon die ganze Saison überzeugt, Luis Diaz?
Ja, vom ersten Tag an. Er ist direkt angekommen bei Bayern München, hat das auch auf dem Platz dann gezeigt. Er fühlt sich sehr wohl, hat in vielen Spielen schon den Unterschied ausgemacht. Gestern war es natürlich entscheidend mit diesem 2-1 in der Nachspielzeit. Aber Diaz ist sofort angekommen und brauchte nicht diese Eingewöhnungszeit, wie der ein oder andere braucht. Das wussten die Bayern, aber das wusste ich auch, weil er kommt schon als fertiger Spieler von der Insel, hat diese Riesenerfahrung.
Ja, es gab aber schon so ein paar Berichte, wo man sagt, ja, das spielt ja auch keine überragende Rolle bei Liverpool und wen holen sich die Bayern da für viel Geld? Also es gab durchaus Skepsis.
Ja, aber oder? Bayern München hat ihn ja geholt, um ihn direkt zu setzen und zu stellen. Also nicht als Backup von irgendjemandem, sondern du bist unser Mann auf dieser Seite und das hat Kompany ihm gesagt. Und dann sind wir wieder bei dem Vertrauen, sofort zu funktionieren und zurückzuzahlen. Und das ist der entscheidende Punkt. Also er begeistert mich vom ersten Tag an, seit er bei Bayern ist.
Was gibt er der Mannschaft?
Ich finde, dass er von Tag 1, vor allem in puncto Körpersprache und Ausstrahlung, ein absolutes Upgrade war, weil du bei ihm immer weißt, was du bekommst. Und das war ja bei Leroy nicht immer so. Und deshalb finde ich auch, dass Stefan da schon viel Wahres sagt.
Ist diese Niederlage bei Arsenal auch darauf zu begründen, dass Diaz nicht dabei sein konnte?
Ja, mit Sicherheit auch ein Stück weit. Ich glaube aber, dass Arsenal auch einfach wirklich einen herausragenden Tag gehabt hat. Also da hat eine Supermannschaft gegen eine super, super, super Mannschaft verloren. Und zu dem Zeitpunkt der Saison finde ich es ehrlich gesagt, glaube ich, dass das Bayern auf lange Sicht noch ganz gut tun wird, dass man da jetzt nicht komplett durchmarschiert, weil die Crunch-Time kommt im Frühjahr und da werden jetzt nochmal die Sinne geschärft. Und man hat ja auch gestern gesehen, dass sie sich wirklich mühen mussten, auch nachdem sie die Club-WM gespielt haben, da einfach extrem hohe Belastung haben. Und trotzdem war es kein Duselsieg, sondern verdient am Ende, auch wenn Oppi das in der 90. Minute das 2-1 für St. Pauli machen kann. Aber durch die Alu-Treffer etc. war das ein verdienter Bayern-Sieg gestern.
Ja, ich glaub, ist das vielleicht auch gar nicht verwunderlich, dass so eine leichte Delle kommt jetzt in dieser Saisonphase beim FC Bayern?
Zu Beginn der Saison haben wir schon mal eine Phase gehabt, wo der Hurricane jeden ersten Schuss getroffen hat, auch von größerer Distanz. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weggefallen, was normal ist. Aber trotzdem ist es beeindruckend, welche Saison sie spielen. Das ist mit welcher Wucht sie auftreten. Und wir haben sie auch relativ früh schon so gehabt in der Saison. Und da haben wir, glaube ich, mitunter die beste erste Hälfte gespielt. Und trotzdem hat Bayern 1-0 geführt, weil nach einer Standardsituation Hurricane an, ich sage jetzt einmal, XG-Wert wahrscheinlich 0, irgendwas getroffen hat. Und dann bist du 1-0 hinten und dann geht es halt in die falsche Richtung.
Aber das sind schöne Siege, diese Arbeitssiege, wo du wirklich an die Grenze gehen musst, die Geduld haben musst. Das haben sie gestern beim Stadion wirklich alles an den Tag gelegt. Es war ein verdienter Sieg. Ja? Und nach dieser Niederlage gegen Arsenal muss ich auch sagen, sie haben es ja richtig analysiert. Wir müssen daraus lernen. Wir müssen lernen aus dieser Niederlage. Das war ja das, was Kompany gesagt hat. Aber, und jetzt kommt das alles Entscheidende oder ein ganz, ganz wichtiges Spiel in diesem Jahr, ist das am Mittwoch gegen Union im Pokal. Weil da haben sie nicht gut performt in den letzten 5 Jahren. Und das dürfen sie auf keinen Fall verlieren. Das haben sie auch im Kopf.
Ja. Deswegen ist das, da pflichte ich Henning auch bei. Also eigentlich kann einem Trainer nichts Besseres passieren als so eine Niederlage gegen Arsenal, die verschmerzbar ist. Auch so ein Sieg wie gestern. die Spieler hören dir wieder anders zu. Also wenn du da durchjagst und jede Mannschaft mit 5-0 auf dem Start und schießt, dann bist du als Spieler auch vielleicht auf einer Ebene, wo du denkst, jetzt läuft alles so weiter. Nee, und ich glaube, auch solche Spiele braucht es, damit du auch wieder ein bisschen mehr sensibler wirst, wieder ein bisschen mehr zuhörst und der Trainer hat wieder auch einen anderen Zugang zu den Spielern, weil sie einfach merken, okay, es ist noch nicht perfekt.
Wir gucken mal auf das 0-1, also der FC Bayern jetzt zuletzt ein paar Mal in Rückstand geraten, auch gegen St. Pauli, die davor 8-mal verloren hatten. Zum 4. Mal in Rückstand geraten, der FC Bayern zuletzt. Stefan, was würdest du da herausstellen? Weil da könnte man über viele Dinge reden, über Leimer könnte man reden, man könnte über Kim reden, man könnte über Neuer reden.
Ja, Fehler, Nachlässigkeit, hier kommen sie in eine Situation, wo Kim jetzt gar nichts mehr machen kann, weil wenn er da in den Kontakt geht, wird er vom Platz liegen mit der roten Karte, Elfmeter und so weiter.
Ein bisschen Schulter, Entschuldigung.
Vielleicht, Stefan, war sogar der erste Ball von Leimer, den er auf Karl nochmal klatschen lässt. War der schon nicht optimal, wenn er sich da aufdreht und spielt es hintenrum, dann kommst du nicht in diese Drucksequenz und das war eigentlich der Ball, der dich in die Situation bringt und dann kommen sie aus der Drucksequenz.
Ja, aber Leimer, finde ich, kann das auch anders klären mit der Schulter bei Kim. Ich bin der Meinung, dass das wirklich gefährlich ist, weil er die Außenbahn hat. Er hat nicht die Innenbahn, er hat die Außenbahn, das ist gefährlich. Du schubst ihn ja eigentlich eher noch mehr zum Tor in dieser Situation. Und es wurde ja viel diskutiert über den Fehler von Manuel Neuer, der Kollege.
Ich? Nee, du nicht? Ich habe nicht Fehler,
ich
Fehler gesagt, lieber Kollege.
Fehler, weil er kommt aus diesem spitzen Winkel und dass Manuel Neuer auf die lange Ecke ein bisschen spekuliert und der Ball hoppelt. Ja, wo ist da denn Torwartfehler, jetzt mal ehrlich?
Also wenn das so ein Experte sagt wie du, ne? Also,
ich war ja kein Torwart, aber ich weiß schon, wie Oliver Kahn oder Manuel Neuer in solchen Situationen auch manchmal ein bisschen spekulieren. Mhm. Aber dann muss das ein klarer Fehler sein, dass ich sage, da liegt ein Fehler von Manuel Neuer vor, den sehe ich hier nicht. Mhm. Wir haben ja auch diskutiert über den Fehler Arsenal, wo er rauskommt, oh, er ist zu alt und wir kann das alles nicht mehr einschätzen. Das ist seine DNA seit 20 Jahren. Was soll
das
er denn machen?
Das ist der Schnurrbart, das wissen wir doch.
Wenn er im Tor bleibt, sagen sie alle, der ist zu alt, der traut sich gar nicht mehr raus. Das ist sein Torwartspiel.
Ja.
Ja, und das nimmst du denn auch mal im Kauf.
Du hast aber schon die Situation, dass Manuel Neuer nicht mehr in dieser Überform ist, wie er zu Saisonbeginn war. Also
ja, aber vor zwei, drei Wochen sollte er noch in die Nationalmannschaft und jetzt ist alles vorbei, oder wie?
Aber drehen wir es doch mal um. Die Szenen, die Manuel Neuer jetzt gerade hat, hätte Oliver Baumann. Was glaubst du, was wir dann für eine Diskussion hätten, ob der wirklich die Nummer 1 bei
welche
der WM
Szene
sein
denn?
Kann?
Welche Szene denn?
Wenn du die Szene bei Union Berlin nimmst, in Freiburg, in der Häufigkeit einfach. Es ist einfach so, dass er im Moment tatsächlich auch mal Wackler drin hat, die nicht
hat
den herausragenden Manuel Neuer.
Jeder.
Ja, aber ich sag einfach nur, Olli Baumann kommen wir ja später noch
aber
mal
er
zu.
Er hat auch in Paris
Weise,
überragend gehalten. Also,
aber
da
wenn,
sind
Oliver,
viele
wenn
auch dabei.
Oliver Baumann einen Fehler macht, wenn er mal einen Fehler macht,
was
ja menschlich
macht.
Ist, dann sagt man doch, das nehmen wir in Kauf, er hat uns so viele Spiele gerettet. So, dann macht man mal einen Fehler. Ich sehe hier bei Manuel Neuer, seid ihr ganz ehrlich, sehe ich keinen Fehler.
Wir haben vor der Sendung schon drüber gesprochen. Er muss ja auch den Stürmer erstmal insofern respektieren, weil breite Seite, langes Eck, 8 von 10 wählen den wahrscheinlich.
Ja,
und dann Marcel Udonji und übrigens auch mal Kompliment St. Pauli und in dem Fall an Stürmer. Er knickt halt ab und haut ihn ins kurze Eck. Also ich sehe es auch so. Ich habe zu Henning.
Ich
habe zu Henning heute gesagt, Thema Graubereich. Es gab ja Phasen, da war es Gotteslästerung, wenn der Ball im Netz lag, überhaupt nur daran zu denken, ob Manuel Neuer den Ball hätte vielleicht halten können. Und man durfte nichts sagen. Und im Moment habe ich den Eindruck, wenn der Ball im Netz liegt, sagen den hätte er aber in guten Zeiten gehalten.
So, und dann als Manuel Neuer ab und zu länger verletzt war, dann wurden seine Ersatzleute wurde immer bei jedem Tor, den hätte der Neuer, hätte den aber gehalten.
Neuer hätte den gehalten.
Also, Diskussion ist halt, wenn du sozusagen der Torwart-Messi bist, und das ist er nun mal, Manuel Neuer, der herausragend, dann wird natürlich ein bisschen genauer hingeguckt als vielleicht Oliver Baumann, da hat sich das auch geändert, oder anderen. Wie die Bayern zurückkamen nach diesem Rückstand, das besprechen wir gleich nach einer Pause hier bei uns im Doppelpass. Und Ihnen drücke ich die Daumen, dass Sie sich den Urlaubsbonus holen. Toi, toi, toi. Bis gleich. Willkommen zurück. Erster Advent. Festlich geschmückt hier das Airport hinten in München. Ayo von Hadeln und Band spielen aber nicht nur Weihnachtsmusik, sondern was uns hier
getisiert. Gibt es das Wort überhaupt, um Gottes Willen? Also was uns...
3 Euro.
Oh, du wieder. Jetzt hätte ich fast vom Andreas das Geld genommen. Ich werfe sogar 4 rein. Katharina, rette mich.
Wir machen ganz energetisch einfach hier mit dem Thema Manuel Neuer nochmal weiter. Wir haben ja vorhin nochmal das Zitat aufgegriffen, was Michael Leopold gestern eingefangen hat von ihm, wo es um die Nationalmannschaft ging. Und dann ging es ja aber noch weiter. Das Thema mit seiner möglichen Vertragsverlängerung, der ja, wie gesagt, zur kommenden Saison ausläuft, das wurde dort auch nochmal aufgegriffen. Und da sagt er, entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, dann auch gerade in der Rückrunde. Ich muss mir schon mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht. Also ich finde, ich weiß nicht, Leo kann uns da ja vielleicht nochmal auch so ein bisschen so seine Eindrücke schildern, wie er das gestern aufgenommen hat. Und weil er ja auch mit Thomas Müller einen ganz guten Draht hat. Ich weiß nicht, ob Manuel Neuer vielleicht sogar von ihm auch mal einen Hinweis bekommt, hey, in Vancouver das Leben ist gar nicht so schlecht.
Ja, man kann da ja durchaus auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also ich rede mal von meinem Gefühl, von meinem Bauchgefühl. Für mich klingt das nicht so, als ob er unbedingt noch ein Jahr weitermachen will. Was hast du für ein Gefühl, wenn du ihm gegenüberstehst, wie gestern?
Also auf die Gefahr, dass es jetzt langweilig wird. Ich finde es ja gar nicht so spektakulär, was er gesagt hat. Weil also zunächst finde ich mal, haben wir in der Nationalmannschaft, da steht überall kein Torwartproblem. Hm? Ja, Olli Baumann spielt bocksolide. Ja, dann ist er ja zurückgetreten. Vermutlich bräuchte es von Julian dann wahrscheinlich oder von Rudi den ersten Fingerzeig, wenn es dann überhaupt so wäre, könntest du dir den Rücken...
Das käme dann auch eher kurz vor der WM oder kürzer.
Und die Zukunft im Verein, also der nochmal, er wird 40 im März, dass er natürlich auf seinen Körper hört, der ja auch durchaus die ein oder andere Verletzung jetzt mal wegzustecken hatte in der Vergangenheit, das ist doch ganz normal. Und dass das Aufstehen wahrscheinlich als Torwart, explizit als Torwart, mit 40 nicht mehr so leicht ist wie mit 25, ist auch Fakt. Insofern finde ich es nur natürlich, dass er in seinen Körper hineinhorcht und sagt, ich gucke jetzt mal und dann schauen wir im März mal, wie ich beisammen bin. Ich würde aber on top setzen und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er aufhört. Wenn ich ihn jubeln sehe, bei jedem Spiel, egal gegen welchen Gegner, egal mit wem er jubelt, der jubelt ja bei jedem Tor, als wäre es der nächste Weltmeistertitel gewesen. Der ist so heiß noch und so auf Siege fixiert. Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass er
und
sagt...
Und der Reklamierarm funktioniert auch noch wie früher.
Also. Aber das hat natürlich auch viel mit seinen vielen Verletzungen zu tun. Ne? Ich glaube, da ist einfach auch noch dann so der Gedanke, ich habe so viele Monate nicht spielen können aufgrund von Verletzungen. Das hänge ich jetzt auch noch mal hinten dran.
Und es gibt ja einen ganz klaren Fahrplan auch, der intern besprochen ist. Also Manuel wird 40 im März und nach dem 40. Geburtstag hatten wir saßen vor 10 Tagen länger mit Max Eberl zum großen Interview in Sportbild zusammen. Ist auch da
der jetzt klar Mittwoch in der Ausgabe, ne?
Genau, und ist auch da der klar besprochene Fahrplan. Und das ist auch das, was Manu möchte. Der möchte auch sehen, wie fühlt es sich im Frühjahr an und wie ist da dann das Gefühl.
Wie ist deins denn, was diese Thematik angeht, glaubst du, es wäre sinnvoll?
Also ich glaube, die Nationalmannschaft, die haken wir jetzt mal ab.
Also du bist ziemlich sicher, dass er nicht, auch wenn Julian vielleicht noch Nöte kriegt, wir wissen ja nicht, ob Olli Baumann gesund bleibt, wie es
mit Marc-André Ter Stegen muss ja schon viel zusammenkommen. Ich glaube, da wartet man erstmal auf Ter Stegen dann und dann bei Olli kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er eine Verletzung vor, ich meine, es kann immer passieren, aber das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube, dass das für Manu einfach diese Pausen, die er jetzt hat, auch in diesen Länderspielpausen oder auch im Sommer mal eine längere, seinen Körper sehr gut tun wird, um noch mal ein Jahr oder zwei zu verlängern. Ob das bei Bayern München ist, ich glaube, das liegt ein Stück weit auch in den Händen tatsächlich von Manuel. Das finde ich aber gut. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er sagt im Sommer, ich höre auf. Also er wird mit Sicherheit noch 1 oder 2 Jahre auf hohem Niveau spielen. Ob das bei Bayern sein wird oder vielleicht sogar mit Thomas Müller zusammen, auch möglich.
Es gibt ja Parallelen durchaus zwischen Olli Baumann und Manuel Neuer. Beide schon über 500 Bundesligaspiele, erfahrene Torhüter, Nationaltorhüter. Und sie geben der Mannschaft was genau? Dieses, wenn du weißt, du hast da hinten einen drinstehen, auf den du dich verlassen kannst.
Ja, der Olli gibt der Mannschaft brutale Sicherheit. Und vor allem, was bei Olli auch ist, wie er das tagtäglich auch lebt, wie professionell er da umgeht. Der ist ja, mitunter immer der Erste, der im Trainingszentrum ist und ist extrem lange hier arbeitet da, dass sein Körper auch, ist ja auch, jetzt nicht mehr der Jüngste, dann auch am Wochenende performt, der weiß genau, was er braucht, ja, und das gibt der Mannschaft auch Sicherheit, ja, und auch wie er dann mit den jungen Spielern in der Kabine redet, wie er, was er ihnen mitgibt, ja, das können wir jetzt Trainer oder ich gar nicht tagtäglich dann so in die Kabine bringen, weil das müssen dann die Leader machen, die Führungsspieler, und das ist der Olli. Und genauso ist es auch bei Manuel Neuer. Ja.
Dann gehen wir nochmal zurück zum Spiel der Bayern und schauen auf die Treffer. Das 1:1 kam vor der Pause, Guerrero, und da ist Diaz unnachahmlich mit einem Assist im Liegen auf dem Bauch mit der Hacke. Stefan, was ist das? Instinkt?
Auch. Er hatte ja eigentlich gar keine Wahl mehr. Also er kann ja gar nicht so schnell aufstehen und die Kontrolle wieder gewinnen über den Ball. Also hatte er einfach nur die Möglichkeit, wirklich den Ball wieder zurückzuspielen. In der Hoffnung, dass da denn irgendwie irgendwo einer steht. Und genau da stand Guerrero und macht ihn rein. Das ist außergewöhnlich. Also das ist ein Instinkt. Das ist ein Fußballer durch und durch. Na, hier verliert er jetzt ein bisschen die Kontrolle durch einen Kontakt. Jetzt hat er gar keine andere Wahl mehr eigentlich, als mit der Hacke oder mit der Seite ihm den Ball nochmal zurückzulegen.
Ja, und andere schalten da ab und er spielt halt einfach weiter. Das ist halt ein Vollblutfußballer.
Wir haben Vincent Kompany da an der Seitenlinie gesehen und wir werden ihn jetzt hören, was er zu dieser kreativen Fähigkeit von Luis Diaz sagt. Hochinteressant.
Ja, das ist Lucho. Manche Spieler haben diese immer saubere Kreativität. Er hat dieses Chaos-Kreativität. Also im Chaos kann bei ihm immer was passieren. Und ich hätte das als Verteidiger auch selber eklig gefunden, um gegen so einen Spieler zu spielen manchmal, weil einfach, weil du nie weißt, ob du eigentlich den Ball unter Kontrolle hast oder nicht, oder er. Und in dieser Phase hat er noch Kopf hoch gehabt und eigentlich ganz sauber den Ball zurückgespielt. Und ich habe zu ihren Kollegen auch gesagt, das hat er eigentlich im Training genau das Gleiche gemacht gestern. Und das ist einfach sein Spielart und das ist auch seine Qualität.
Also die üben das, ne? Die üben das im Training.
Ja, ja. Ganz bestimmt. Ja. Aber trotzdem, ich finde auch mal wieder ein Beispiel, wie Vincent Kompany diese Dinge rhetorisch und sympathisch rüberbringt und da einen Spieler lobt auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Und Diaz hat ja noch so weitergemacht. Allerdings, Stefan, St. Pauli hat das lange unentschieden gehalten und hätte in der 90. Minute, gab es zumindest noch mal eine große Chance von Oppi, da schauen wir mal drauf. Oder ist sie nicht so groß aus deiner Sicht? Ich glaube, den kann er schon aufs Tor bringen, oder?
Ja, man sagt ja immer, aus der Position sollte es zumindest das Tor treffen. Ist jetzt nicht einfach, weil er kriegt extrem Druck auch von Tah. Mhm. Und du bist schon viel, viel, viel gelaufen und warst immer mit deinem Kopf, dein eigenes Tor zu verteidigen. Jetzt kommst du noch mal nach vorne. Also da würde ich dem Jungen jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. Also das ist für mich keine 100%.
Aber ich würde St. Pauli, bevor das untergeht, gerne mal ein Kompliment machen. Es ist eine unglaubliche Kopfleistung, individuelle Qualität der Bayern so zu verteidigen über 90 Minuten, so kompakt zu stehen, so diszipliniert zu verschieben, immer wieder da zu sein. Das geht mir so ein bisschen unter, weil dann sagt man ja, die Bayern gestern haben sie lang gebraucht, aber es hat halt ab und an noch was mit dem Gegner zu tun.
Das ist richtig. Aber leider, aus Sicht von St. Pauli, ist jetzt halt die nächste Niederlage dazu gekommen. Und es steht jetzt schon bei 9 Niederlagen. Und das zu verkraften ist eben auch nicht einfach. Das 2:1 von Diaz schauen wir uns auch nochmal an. 90. plus 3. Und mal wieder, Stefan, muss man sagen, Kimmich. Jetzt ja, mit dem linken, ja?
Kimmich und das mit dem linken Punkt genau. Ja, Harry Kane wäre auch da gewesen, aber Diaz wollte es unbedingt. Geht da in den Ball rein. Eigentlich kennt man von Kimmich dann so den rechten Fuß mit sehr, sehr guten Flanken, aber hier sieht er einfach auch diesen Raum, wo Diaz dann mit voller Wucht dann reinkommt. Ja,
Andreas, Diaz läuft natürlich auch schön durch.
Ja,
ne?
Ja, perfekt. Also schwer zum Verteidigen dann, weil Diaz aus den Rücken kommt, durchläuft und genau. Macht das sehr, sehr gut. Und auch Kane in dem Fall die Verteidiger bindet und ja. ich glaube, wenn man es verhindern kann, dann draußen auf der Flanke, ja, dass mehr Druck ist. Aber
ja, 90. plus 3 hast du ja, auch nicht mehr so viel super gemacht, im Tank. Wie ich
gesagt habe. Und dann passiert das ja, über 90 Minuten.
Ja, Uli Hoeneß hat ja so schön gesagt, früher hat man sich aber 80. gefragt, wann ist endlich vorbei. Oder wann ist vorbei, nicht endlich. Und jetzt hat er sich, glaube ich, sehr gefreut, dass es gestern bis zur 93. Minute ging.
Da hat es ging sogar bis zur 96. Da gab es nämlich nochmal ein Tor. Niklas Jackson. Stefan, hätte er da nochmal spielen sollen? Ich meine, gut, erstmal ging es ja darum, dass nicht abseits,
also, du siehst Ball kommt schon,
vom Gegner, ja, okay.
Dass Pauli absolut hohes Risiko geht, gehen muss, ja, es ist der mehr oder weniger letzte Ball gewesen, jetzt hat er zwei Optionen, nämlich einmal Gnabry mit oder auf der anderen Seite Ulisse, er entscheidet sich dafür, ich bin zentral, ich bin alleine, ohne Druck, ich mache ihn selber, also er hätte mehr Möglichkeiten gehabt, aber das ist völlig egal.
Aber er macht ihn dann halt auch, ne? Und das ist
sollte man machen in der Situation, in der Position, wenn du bei Bayern München spielst.
Ja. Wenn du für 15 Millionen ausgeliehen wurdest, ja, Niklas Jackson macht also das 3:1. Und damit gehen die Bayern dann zufrieden aus diesem Samstag raus, weil du vorhin mal so angedeutet hast, solche Siege, die helfen vielleicht mehr. Das hat Mune ja auch so ein bisschen angedeutet. Dass man vielleicht noch ein bisschen genauer hinhört, dass man ein bisschen schärfer wieder wird, dass man nicht so denkt, es läuft alles von selbst?
Na, sie musste halt hart dafür arbeiten, aber ich fand vom Gefühl her, ich war im Stadion, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Bayern hier mit einem Punkt nach Hause geht. Das wäre natürlich nicht gut gewesen für die Situation der Bayern, das muss man sagen. Du hast gegen Arsenal verloren, verdient verloren. Dann hättest du vielleicht nur einen Punkt geholt, dann hast du das Pokalspiel vor der Brust, was du auch erstmal spielen musst. Da kannst du dann in so einer Woche wirklich vier sehr, sehr gute Monate denn in einer Woche wirklich auch kaputt machen. Aber da haben sie geantwortet, haben das Spiel verdient gewonnen und jetzt... ja, solche Spiele hast du auch. Also du kannst ja auch von Bayern München nicht immer erwarten, dass sie jeden Gegner aus dem Stadion schießen. Dortmund hat auch Spiele gehabt gegen Augsburg, 1-0 gewonnen, wo sie auch viel investieren mussten, viel arbeiten mussten. Und die Trainer sind immer glücklich eigentlich mit solchen Spielen, weil daran siehst du denn, dass die Spieler auch an die Grenze gehen müssen, um eben als Sieger vom Platz zu gehen.
Ja, und das andere ist auch, dass man nicht vergessen darf, dass der FC Bayern die zweithöchste Laufdistanz hat in der Bundesliga. Also das heißt, die haben nicht nur viel Ballbesitz, sondern die rennen auch, ne, wie die Mäuse tatsächlich. Und das kostet natürlich auch Kraft.
Wie
also
wer?
Alle, ja, wie, also die laufen viel.
3 Euro. Also, ja. Mäule? Habe ich noch nie gehört. Mäuse. Wortneuschöpfung auch immer 3 Euro.
Du hörst aber auch genau zu heute. Das ist ja gar nicht so. Ja.
Und kommen von Platz 18 bei den Laufdaten unter Thomas Tuchel.
Ja, genau.
So,
ja.
Also von daher ist das natürlich auch nochmal ein Punkt, der definitiv dazukommt.
Also da sehen wir, die hatten wir zwar vorhin schon mal eingeblendet, aber da sieht man den FC Bayern eben da in dieser Tabelle auf Platz 2. Jetzt gab es am ganzen Spieltag viele Transparente der Fans, der Ultraszene, der aktiven Fanszene, auch in München. Da gab es eins gegen Uli Hoeneß, der in einem Podcast gesagt hat, 50+1 muss eigentlich weg, um Chancengleichheit herzustellen. Dieses und dann eigentlich immer in allen Stadien diese gegen die Innenministerkonferenz gerichteten Plakate. Henning, ihr habt in der Bild am Sonntag heute auch eine Doppelseite dazu gemacht. Was ist an dieser Innenministerkonferenz für die Fanszene so bedrohlich, sage ich mal?
Also das Bedrohliche ist, dass es personalisierte Tickets diskutiert werden, was dann für die Stehplätze im Grunde das K.O.-Kriterium wäre, dass es KI-generierte Einlasskontrollen geben soll, dass es dass diskutiert wird, ob man eine Kontrollinstanz für Stadionverbote schafft, anstatt das wie bisher eine lokale Kommission zu geben. Und das sind natürlich Dinge, die so ein Stadionalltag dann wahnsinnig verändern können. Mhm. Dementsprechend ist da auch die Sensibilität auch zu Recht da und die Vereine und die DFL setzen sich auch zu Recht für die Interessen der Fans ein. Es gibt jetzt tatsächlich eine ganz gute Nachricht, denn in der vergangenen Woche hat die DFL einmal schon die 36 Clubs in der internen Sitzung zum Stand der Dinge abgeholt und einmal informiert, weil die natürlich im permanenten Austausch auch mit der Politik sind und mit den eigenen Fans sind. Und da das, was dabei rauskommt, das ist erstmal so, dass man tatsächlich noch ganz ruhig schlafen kann. Also es ist keine Beschlusslage, da weiß man nie, was bei den Innenministern rauskommt, aber es ist so, dass Stand jetzt, nach dem, was auch den Vereinen mitgeteilt wurde, es wird keine personalisierten Eintrittskarten geben. Es wird keine Kollektivstrafen geben. Es wird nicht so sein, dass wieder eine ganze Kurve dicht gemacht wird, wenn sich Einzelne daneben benehmen. Und es wird auch nicht so sein, dass es eine zentrale Instanz für Stadionverbote geben wird. Trotzdem gibt es Werte, die auch da logischerweise die Politik und auch die Vereine und auch die Fans beschäftigen. Also es gibt gute Werte im Vergleich zur letzten Saison, ist der Anteil der Strafverfahren rund um ein Bundesligaspiel um 22% zurückgegangen, sehr positiv. Die Anzahl der Verletzten ist um 17% zurückgegangen, ist auch sehr positiv. Was daran negativ ist, dass über die Hälfte der Verletzten Unbeteiligte sind, also die, die neben der Pyro stehen oder neben dem Pyro stehen und nicht die, die es in der Hand haben. Und die Pyros an sich sind da schon was diskutiert wird, weil da ist es im Vergleich zur letzten Saison um 75% hochgegangen. Das ist ein großer Wunderpunkt, wo die Ultras sich auch angreifbar machen, wenn sie jetzt aus einem Interesse, was jeder Fan nachvollziehen kann, gleich mit Pyros quasi dann wieder so ein bisschen ad absurdum führen oder so ein neues Ding aufmachen, wo man sagen kann, da liefert man dann vielleicht auch wieder eine Vorlage für die Innenminister.
Welche dieser Punkte?
Reduzierung Gästekontingent, glaube ich, war auch ein ganz heikler Punkt, ne?
Ja.
Dass es weniger Tickets für Auswärtsfans geben sollte.
Wir haben ja jetzt im Europapokal mehrfach, ist natürlich ein anderes Thema, aber mehrfach auch erlebt, das ganze Fan-Kontingente oder ganze, also bei den Bayern war das so, Frankfurt durfte nicht nach Neapel, die VfB-Fans letzte Woche.
Also das ist ja komplett abartig, muss man sagen, was da passiert. Ne? Also da fand ich es auch stark, wie der Stuttgarter
Alex Werle.
CEO Alex Werle einfach gesagt hat, wir kriegen hier, wenn wir aus dem Bus aussteigen, erstmal einen Knüppel ins Gesicht zur Begrüßung. Und die Art und Weise, wie die Fans da wirklich auch drangsaliert werden, auch unter unwürdigsten Zuständen, auch beim FC Bayern, auf einem Meeting-Point festgehalten werden,
wo du hin musst,
wo es eine Toilette gibt für 750 Leute. Also das, was da passiert, ist eine katastrophale Fehlentwicklung. Und da stehen die Vereine zu Recht auf. Und da kann man gar nicht laut genug sein.
Trotzdem, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Es ist wichtig, dass sich die verschiedenen Instanzen darüber austauschen, wie können wir das Stadionerlebnis sicherer machen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der wichtig ist. Das erste Problem, was ich sehe, ist ein Kardinalfehler, dass nicht miteinander geredet wird. Das heißt, dass die Fans, und da gibt es ja wunderbare Vereinigungen, Koordinationsstellen, Dachverbände, dass man die seit einem Jahr nicht abholt in dieser Diskussion zwischen Verband, zwischen DFL und auch den Behörden. Das ist, glaube ich, der erste schwierige Punkt, weil das sind nun mal die Fans. Und ich glaube, da sind genügend Leute, die auch Bescheid wissen, was vielleicht machbar ist. Aber wir müssen uns doch trotzdem auch als Gesellschaft fragen, es geht nämlich auch um die Reduktion der Polizeibeamten Woche für Woche. Und da müssen wir uns darauf fragen, ist das gesellschaftlich das, was wir wollen? Dass jede Woche quasi ein betreutes Anreisen der Fans passiert. Also wenn ich als normaler Fan ins Stadion gehe, wenn man sich das anschaut, wie viele Polizisten Fans begleiten müssen an S-Bahn-Stationen, an Bussen, in Zügen, das ist ein Aufwand von der Sicherheit her, von den Kosten her, da müssen wir uns doch fragen, wie können wir das besser machen? Und so zu tun von Fanseite aus, dass alles in bester Ordnung ist, so ist es nicht. Es macht Sinn, sich darüber zu unterhalten, nur müssen alle an einen Tisch kommen. Und wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass die Polizisten, in manchen Staaten werden die sogar diffamiert, es werden Westen verbrannt, dass diese Rolle der Polizei doch wieder auf ein anderes Niveau gehoben werden muss, weil am Ende sind das wirklich die Polizeibeamten, die Woche für Woche an den Stadien stehen und wirklich einen mörderischen Dienst da machen.
Und es ist, Leo, ja, glaube ich, auch ein schwieriges Thema, weil es eben so vielschichtig ist.
Ja, ne? Absolut.
Also wenn du jetzt erlebst, bei Spielen, wo dann in den ersten paar Minuten keine Unterstützung da ist und du merkst, wenn dann das Stadion kommt, was das für einen Unterschied macht, also ist das auch nicht profan, ja? Sondern das ist die Fans sind ein integraler Bestandteil dieses Spiels und dieses Stadionerlebnisses. Aber das, was Julia sagt, ist natürlich auch richtig. Die Sicherheit für alle muss irgendwie gewährleistet werden. Die Kosten müssen im Griff bleiben. Es kostet ja unsere Steuergelder, diese Polizeibegleitung. Das macht die Diskussion darüber so schwierig, finde ich, weil es eben so viele Aspekte gibt.
Ja, sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin.
Ich dachte,
du bist schon so weit. Weil,
ich glaube,
es gibt zum Beispiel ein Beispiel, wo du es relativ einfach festmachen kannst, wie komplex es ist. Die Fans, ich mag das übrigens nicht, die Fans, also aber
ja,
Fanvertreter sagen, so sicher war es noch nie. Innenminister sagen, ja, weil wir so viel Polizei im Stadion haben.
Danke,
ja?
Absolut.
Und alleine an diesem Punkt siehst du ja schon, wie die Argumente gegeneinander prallen. Und ja, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich bin kein großer Freund davon, immer per se immer alles über einen Kamm zu scheren. Es ist total komplex, wie du völlig richtig sagst. Und deshalb, ich bin sehr gespannt, was rauskommt.
Wenn du das Spiel wirklich hast, Neapel gegen Eintracht Frankfurt, wo sich ja Markus Krösche auch darüber aufgeregt hat, wenn pauschal gesagt wird, wir sperren die Frankfurter aus
der Stadt.
Damit habe ich ein Problem, weil es dann kein sportlicher, fairer Wettkampf mehr ist. Und das darf halt nicht passieren. Also pauschal zu sagen, ihr bleibt mal schön draußen. Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, was du gesagt hast, sind sie in einem sehr, sehr guten Austausch und rudern ein bisschen zurück.
Ja, also auf jeden Fall ist es jetzt so, nach dem, was du geschildert hast,
ja, aber dann
dass die schlimmsten Bedenken der aktiven Fanszene erstmal abgeräumt sind. Aber es wird ein Thema sein, was uns nach wie vor weiter beschäftigt. Und diese Möglichkeit über Transparente, über Banner sozusagen Unmut zu äußern, Vereinspolitik und auch Verbandspolitik zu beeinflussen, werden die Fans weiter in Angriff nehmen, ganz bestimmt. Ja. Jetzt zu einem anderen Thema, nach einer kurzen Pause, was auch sehr komplex ist, nämlich der VAR. Das hier war Abseits. Ja, Mensch, klarer geht's ja kaum noch. Wir sprechen gleich drüber und Sie haben jetzt die Gelegenheit, auf ein paar tolle Preise von Erwin Müller, unserem Partner erwinmüller.de. Wie es geht, erkläre ich Ihnen. Und dann melden wir uns gleich zurück im Doppelpass. Moment, Geduld. Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren. Im Airport Hilton in München beim Doppelpass mit Hajo von Hadeln und Band und unserer Runde heute. Und wir kommen jetzt zu Stefan Effenbergs Lieblingsthema. VAR wird auch an diesem Wochenende brandheiß diskutiert.
Brandheiß diskutiert wird präsentiert von EI Electronics, Deutschlands Nummer 1 für Rauchmelder.
Ja, wöchentlich grüßt das Murmeltier. Ne? So richtig kommt man nicht drum herum. Von Spieltag zu Spieltag gibt es da immer wieder was. An diesem war es bislang auch schon so, wenn wir auf den Freitag schauen, auf das 0:0 zwischen Gladbach und Leipzig und da direkt in diese sehr heiß diskutierte Szene reingehen. Also dieses Tor hier von Honorar, das wurde aberkannt aufgrund eines Abseits. Denn, und das schauen wir uns jetzt ganz genau an, das ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen, er war Millimeter, genau, schauen wir da jetzt hin, stand er mit der Fußspitze im Abseits, als Rocco Reitz hier den Ball abspielte. So, und David Raum ist derjenige, an dessen Stirn da im Prinzip das Maß genommen wurde. Ich glaube, wir haben das Bild auch nochmal, diese Grafik, sodass man es ein bisschen genauer sieht. Aber auch da muss man extrem scharf hinschauen, beziehungsweise extrem genau. David Raum selbst übrigens, das fand ich fast die beste Situation. Jetzt gucken wir hier erst nochmal auf diese Grafik. Also da haben wir die Stirn, ne? Und da unten die Fußspitze. Ist ja total klar, wenn man hier drauf schaut, ne? Nein, natürlich nicht. Aber genau das ist es, was eben so genau sich angeschaut werden muss, halbautomatisch, wo wir alle natürlich am Ende dann auch sagen müssen, ja, das ist dann aber so die Regelung und die gilt letztlich für alle. Das hat Ole Werner auch gesagt. Klar, die Gladbacher, die sehen es ein bisschen anders. Und ich habe gerade David Raum ist nochmal angesprochen, der danach, und das fand ich wirklich nett, gesagt hat, ja, ist natürlich überragend von mir, dass ich warte und ihn ins Abseits stelle. Ich habe extra auch nochmal mein Ohr angelegt. Also, schön von ihm. Aber wie gesagt, eine Szene, die brandheiß diskutiert wird, auch jetzt hier bei uns in der Runde.
Brandheiß diskutiert wurde präsentiert von EI Electronics, Deutschlands Nummer 1 für Rauchmelder.
Es ist sehr unterhaltsam, was David Raum gesagt hat, aber es ist dann doch irgendwie wieder ärgerlich. Du magst darüber gar nicht mehr reden, doch, weil du sagst, es gibt die halbautomatische Abseitslinie.
Dann zählt sie für alle.
Ja.
Wir hatten das ja bei dem Spiel Union gegen Bayern München, war ja auch diese Diskussion. Und jetzt dürfen wir halt nicht reden, es ist ein Millimeter oder ein Zentimeter oder drei Zentimeter, sondern es zählt für alle. Ich möchte mal, also es gibt ja viele, die darüber schimpfen. Ich glaube schon, dass der Video Assistant den Fußball gerechter macht. Mhm. Es dauert nach wie vor zu lange. Aber wir gehen mal ein bisschen zurück, ein paar Wochen zur zweiten Pokalrunde. wo viele Fehlentscheidungen getroffen wurden. Also wir denken an das Spiel Frankfurt gegen Dortmund, wo Dortmund ein Abseitstor schießt, ein klares. Aber es war kein Video Assistant dabei und alle haben geschimpft. Das kann ja nicht sein, dass wir den hier in der zweiten Runde des Pokals nicht dabei haben. Also ich glaube schon, dass wir sehr glücklich sein können. Das sind so Entscheidungen. Ich habe meine Brille jetzt nicht auf. Deswegen ist
es schwer zu erkennen. Du trägst auch keine Brille. Ja, das können wir doch mal Vollbild reinrücken, schon, das Bild, das was jetzt da hinten auf der Wand ist. Weil das finde ich natürlich...
Gefühlt ist es gleiche Höhe.
So, also ich finde einfach, diese Linie, die soll uns jetzt zeigen, dass der da hinten, das ist Franck Honorat, mit der Fußspitze, mit dem Zehennagel, der vielleicht, dass der im Abseits steht. Also das finde ich schwierig.
Wenn du auf einem Bild nicht erkennen kannst, ob es Abseits ist oder nicht, dann einzugreifen und da, wo wir ursprünglich mal herkommen, dann von einer klaren Fehlentscheidung zu reden, da haben wir dermaßen Optimierungsbedarf. Also das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht akzeptabel, an so einer Situation einzugreifen, wo du erst ein rotes Kreuz drauf machen musst, um den Leuten zu sagen, okay, da ist jetzt genau dieser eine Millimeter der Fußspitze gewesen. Ich sehe das wie Stefan, ich bin auch Verfechter des VAR. Ich sehe es genauso, dass der zu lange dauert. Aber in den Situationen hier quasi einzugreifen, da kann ich den wirklich alle Trainer verstehen und der Aufschrei wird immer lauter. Also Steffen Baumgart hat gesagt bei der Szene, der VAR hat Lack gesoffen.
Naja.
Lukas Kwasniok hat gesagt, ich hasse den VAR. Und Eugen Polanski sagt bei so einer Szene, das killt unseren Sport. Und ich kann das in solchen Szenen wirklich nachvollziehen, weil auch diese halbautomatische Abseitslinie ja keine Gewissheit
bringt. Aber was ist die Lösung?
Aber wenn der Linienrichter im Spiel auf Abseits gegeben hätte, dann wäre es für dich okay gewesen, dass er dann eingreift.
Ja.
Dann schon.
Ja. Also dass du greifst, du musst eingreifen, wenn eine krasse Fehlentscheidung vorliegt. Ja, aber dass eine krasse Fehlentscheidung ist, auf der niemand hier, egal ob mit Brille oder ohne Brille, erkennen kann, was ist jetzt hier im Abseits, das ist der falsche Moment einzugreifen.
Ich glaube, da müssen wir sie festlegen, Abseits oder nicht. Und auch wenn es so eng ist, ich glaube, es trifft eh jeden einmal im Positiven und im Negativen im Laufe einer Saison. Aber wie legst du das dann fest? Ja, das ist, bei Abseits finde ich, so, ist es Abseits oder nicht. Bei anderen Dingen bin ich bei dir, aber bei Abseits nicht. Ja.
Wir haben jetzt halt schon ein paar Mal diese Grafik gehabt, wo man es eigentlich nicht sehen kann. In dem Spiel jetzt und Union FC Bayern hatten wir auch so eine Szene. Wir können das auch mal zusammen hinlegen. Sieht halt einfach immer so aus, für mich zumindest. Also wir sehen es hier drüben. Es ist doch, was ist da jetzt über der Linie sozusagen? Also vielleicht muss man es grafisch auch noch besser darstellen. Ich glaube schon, dass die Messung genau ist und dass aber es ist irgendwie trotzdem unbefriedigend für mich.
Stellen wir in Frage, dass die Messung nicht richtig ist, dann haben wir natürlich eine andere Diskussion. Aber wenn wir sagen, das genau sind die 5 Zentimeter, die 3 Zentimeter, dann haben wir doch eine messbare Größe. Und dann ist es wie mit dem Ball im Tor oder nicht. Ja, wir können ja auch nicht sagen, okay, der Ball ist Millimeter über dieser Grenze im Tor oder außerhalb, das ist nun mal messbar. Und von daher sind es natürlich alles schöne Zitate, die wir gerade gehört haben von Kwasniok und Co., aber das sind alles Trainer, die nicht davon profitiert haben. Und ich glaube, wenn das andersrum ist, dann würden sie wahrscheinlich auch sagen, ach gut, dass wir den Videobeweis haben.
Aber Eugen Polanski sagt zum Beispiel, er ist sich nicht sicher, dass der Moment, wo der Ball gespielt wird. Der wird ja noch händisch eingegeben, mehr oder weniger. Aber zumindest wird aus mehreren Kameraperspektiven geguckt, auch mit einer höher auflösenden Kamera, mit einer höheren Framerate pro Sekunde. Ich wollte trotzdem mal ganz kurz, dass wir Eugen Polanski zuhören, der, nachdem er jetzt da sozusagen aus seiner Sicht benachteiligt wurde durch den VAR, das so sagt.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, wann immer wieder der Moment der Ballabgabe da ist, ob das dann auch immer auf die hundertstel Sekunde stimmt. Aber am Ende muss ich jetzt nicht darüber entscheiden, ob das dann berechtigt oder nicht berechtigt ist. Völliger Quatsch, dieser VAR, und dementsprechend in allen Situationen dabei bleibe ich, ob das dann jetzt positiv oder negativ für uns ist.
Also er ist einer, der den VAR anders als ihr beide als völligen Quatsch einschätzt, aber du wolltest gerade noch intervenieren, weil ich gesagt habe, händisch. Ja?
Ich habe mal mit Manuel Gräfe gesprochen, unserem Schiri-Experten bei Bild, und er sagt, es ist so, dass der Moment der Ballabgabe wird je nach Stadion, also beim FC Bayern sind mehr Kameras im Stadion, als jetzt zum Beispiel in Heidenheim, aus 3 bis 7 Perspektiven mit der Kamera wird der festgelegt, wann der Moment den Ball verlässt. Und die haben eine Genauigkeitsquote von 95%. Also dieses Momentum, ist der jetzt, hat der jetzt den Fuß verlassen, das haut schon hin. Es gibt eine extreme Schwierigkeit, wenn es um den Körperschwerpunkt geht, wenn man dann die Linie ansetzt, da ist ein Gap so von bis drin, ja. 20 Zentimetern. Und wenn man das weiß, finde ich halt, kann man bei so einer Szene nicht eingreifen und sagen, das war eine klare Fehlentscheidung.
Es wird in der kommenden Woche, das hat uns Alex Feuerherd, der die Öffentlichkeitsarbeit der Schiri GmbH macht, gesagt, ein Erklärvideo geben, was dann wahrscheinlich alle Fragen sozusagen final klärt. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Stefan, du musst dich darauf einstellen.
Ja, aber haben wir nicht noch andere Themen, schöner?
Doch. Und zwar in weniger als 90 Sekunden geht's weiter mit der TSG Hoffenheim. Moment, Geduld. Obwohl er gar nicht so heiß auf VAR-Themen ist, diskutiert er immer noch drüber, Stefan Effenberg. Wir sind schon wieder zurück bei uns in der Runde beim heutigen Doppelpass. Ich habe gesagt, wir wollen ein bisschen über die TSG Hoffenheim noch mal sprechen. Es gibt ja durchaus laute Störgeräusche immer wieder rund um die Mannschaft, rund um Andreas Schicker, den Sportgeschäftsführer. Und wir versuchen mal in einem So schaut's aus, den ganzen Fall TSG Hoffenheim anzureißen. Und dann sprechen wir drüber.
Andreas Schicker kommt im Oktober 2024 nach Hoffenheim, schmeißt im November den amerikanischen Trainer Materazzo raus und ersetzt ihn mit Christian Ilzer, einem Landsmann aus Österreich, anfangs mit überschaubarem Erfolg. Diese Saison ist große Scheiße, ehrlich gesagt. Ja, Hoffenheim war im Januar 16. und die Schießbude der Liga. Bei den Transfers muss irgendwas schiefgelaufen sein. Wir haben so viel Geld ausgegeben für nichts und wieder nichts. Wenn ein Spieler so etwas öffentlich sagt, musst du ihn entweder hochkant rausschmeißen oder ernst nehmen. Andreas Schicker nahm Kramaric sehr ernst und stylte das Team komplett um. So schaut's aus. Und jetzt personell rund erneuert ist die TSG plötzlich Fünfte, spielt den attraktivsten Fußball seit Jahren und rennt die Konkurrenz in Grund und Boden. Alles könnte so schön sein. Doch zwischen Clubführung und Dietmar Hopp herrschte ein ziemlich großer Stunk. In Hoffenheim ist das nämlich so.
Ich zahle die ganze Geschichte, so ist es.
Er zahlt, aber er sagt angeblich nicht mehr an. Und die Führung der TSG hat sogar mal ein Stadionverbot gegen Hopps besten Kumpel, den Spielerberater Roger Wittmann, verhängt. Und Hopp, der das Stadion gebaut und bezahlt hat, konnte es nicht verhindern.
Schweinerei war es.
Ja?
Ganz große Schweinerei.
Das Stadionverbot ist inzwischen aufgehoben, zwei Hopp-Gegner wurden entlassen und der Hauptgeldgeber sieht die Sache angeblich wieder entspannter. So schaut's aus. Jetzt müssen wir nur noch über Andreas Schickers Zukunft sprechen, denn der eine Teil der Ösi-Doppelspitze wollte Hoffenheim plötzlich verlassen. Ja, wo's? Letztes Jahr hat er noch ganz anders geredet.
Das immer gesagt, irgendwann wie... möchte ich in die deutsche Bundesliga, jetzt hat sie die Chance ergeben.
Jo, und noch ein Jahr wäre schon wieder weg. Von mir aus ja nach Mailand oder Madrid, Hauptsache irgendwo nach Italien. Aber er wollte nach Wolfsburg. Ja, bist du narrisch, Wolfsburg. Herr Schicker, dafür kann es wirklich keinen vernünftigen Grund geben. Gar keinen, außer vielleicht diesen. So schaut's aus.
Wir haben versucht, da so ein bisschen Österreich mit österreichischem Schmäh das zu erzählen, die Geschichte, die aber durchaus ja ernste Hintergründe hat. Warum wolltest du noch vor ein paar Wochen zum VfL Wolfsburg? Warum wolltest du weg von der TSG?
Ja, es ist sehr viel im Beitrag schon gezeigt worden. Es hat einfach in diesem Moment im Verein einfach Unruhen gegeben. Zwei Geschäftsführer sind freigestellt worden. Der Präsident, der mich auch mit Dietmar Hopp geholt hat, ist zurückgetreten. Ja, und auf einmal war dann auch keiner mehr da. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig für mich als Geschäftsführer Sport, dass ich nach oben hin dann berichten kann. Und da war das interessant für mich. Da habe ich mich mit dem Thema auch ernsthaft beschäftigt. Letztendlich war es aber so, dass wir letzten Samstag bei Dietmar Hopp zu Hause einen sehr, sehr guten Termin gehabt haben, auch mit der Spitze vom EV. Und da wurde mir eine klare Perspektive dann aufgezeigt, wie es weitergehen kann. Und die hat mir in dem Moment zuvor einfach gefehlt, weil viel Unklarheiten da waren. Und ich glaube, es ist im Fußball dann schlecht, wenn ich Unklarheiten habe, weil dann ist auch bei der Mannschaft vieles nicht klar.
Aber vorher musst du ja dem VfL Wolfsburg dein Ja gegeben haben, sonst kommen die ja nicht mit großer Delegation, um schon über eine Ablösesumme zu verhandeln.
Ja, das war so, dass ich schon Dietmar Hopp und auch EV informiert haben und dann hat die Delegation aus Wolfsburg gesagt, sie wollen einmal ein Gespräch mit Dietmar Hopp auch führen, ob das überhaupt möglich ist, ja, und wie das aussehen kann. Und dann hat es eben den Folgetermin 3-4 Tage später gemeinsam gegeben und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das weitergeht. Und darüber bin ich ja auch happy, weil wenn man sieht, wie die Mannschaft performt und ich bin ja für den Sport hauptsächlich zuständig, da macht mich das ja stolz und ist ja dann so, auch wenn es mir heute schon ein paar Mal einzahlen hat lassen, nicht so, dass ich mir dann Geld nach Wolfsburg gegangen wäre.
Einmal haben wir zahlen lassen, aber nun ist es ja trotzdem so, aus Wolfsburg hört man ja sogar, du hast versucht auch mit anwaltlicher Hilfe sogar zu prüfen, ob du nicht rauskommst. Also so ganz, jetzt ist alles gut und jetzt ist heile Welt wieder in Hoffenheim.
Das muss ich klar dementieren, weil das stimmt nicht. Ja. Also ich habe in dieser Causa nie einen Anwalt gehabt. Ich habe immer gesagt, mir ist wichtig auch, dass die Vereine einmal sprechen. Ja, und dann hat es geheißen, oder dann hat es mir einfach die Perspektive auch gegeben. Und die war in dem Fall für mich wichtig. Und dann war das Thema auch für mich vom Tisch. Und jeder, der mich auch dann kennt, weiß, dass jetzt wieder der Fokus bei der Mannschaft, bei dem Sport liegt. Und das hat mir auch in dieser Phase, weil die Mannschaft hat sich auch nicht anstecken lassen davon, ja immer extrem viel Energie gegeben, weil die in dieser Phase ja einen Lauf gestartet haben auch. Ja.
Letztlich ist es ja so, der EV, also der TSG Hoffenheim, ist ja wieder ein normaler Bundesliga-Verein unter 50+1, seit Dietmar Hopp seine Stimmanteile dem e.V., also dem eingetragenen Verein TSG Hoffenheim, zurückgegeben hat, hat entschieden, Andreas Schicker darf nicht weg. Dieser e.V. wird gerade geführt von zwei Vizepräsidenten. Einer ist kommissarisch Präsident, ist 29 Jahre alt, ist ein Ultra. Und der hat letztlich dann gesagt, der Herr Hensler, na, Andreas, du bleibst hier?
Wie gesagt, das war das erste Mal auch, dass dann dieser neue Vorstand vom EV mit Dietmar Hopp zusammengekommen sind und dann alle auf den Tisch gesessen sind. Und das war mir auch wichtig, ja, dass die miteinander auch dann sprechen, ja, weil das ja für mich auch wichtig ist. Und am Ende ist es so, die Stimmmehrheiten liegen beim EV, aber jeder, der Hoffenheim in den letzten Jahren begleitet hat, ist so, der das gebaut hat und der am Ende auch bezahlt, hat er selber gesagt, ist Dietmar Hopp. Ja? Mhm. Und darum muss es gemeinsam gehen. Und diese Geschlossenheit, die Mannschaft jetzt auch Woche für Woche zeigt, müssen wir und muss auch von ganz oben gezeigt werden.
Ist denn das Verhältnis wieder okay mit Dietmar Hopp?
Ja, definitiv. Das war auch immer total okay. Ja? Also ich habe zu Dietmar Hopp ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Habe ihn in die Kaderplanung im Sommer sehr eng mitgenommen und bin zweimal in der Woche zu ihm nach Hause gefahren und habe ihm meine Gedanken mitgeteilt. Und das hat sich auch in dieser Sache nie verändert.
Nun hört man ja aber aus Hoffenheim auch mal wieder, als Dietmar Hopp seine Stimmanteile dem Verein wieder gegeben hat, dass man dann sehr schnell aus der Geschäftsführung auch mit Andreas Schicker gesagt hat, aber Herr Hopp, Sie haben jetzt nichts mehr zu melden. Das sagt er ja selber so ein bisschen. Ne? Ich darf noch bezahlen, aber entscheiden tun jetzt andere.
Das war auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl, was ihm vermittelt wurde. Und das, was es dann ja zur Explosion hat bringen lassen, war dann das Stadionverbot gegen Roger Wittmann, was dann ja am Ende ein Erdbeben ausgelöst hat, was dann dazu geführt hat, dass die Geschäftsführer nicht mehr da sind. Beim Präsident hat es
Gerichtsverfahren,
auch, ja, mit dem Gerichtsverfahren und mit allem drum und dran. Also die Nebengeräusche, die da sind deftig. Und was aber gerade noch gar nicht thematisiert wurde, es war ja nicht nur der VfL Wolfsburg, der sich da gemeldet hat, sondern Jürgen Klopp. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn Jürgen Klopp anruft und sagt, Red Bull Salzburg, da haben wir noch einen ambitionierten Job frei?
Ja, ist auch kein Geheimnis, war ein gutes Telefonat mit Jürgen und hat mir auch die Gedanken da mitgeleitet. Das war auch alles in dieser Phase, weil ich habe ja einen Beitrag gesagt, ich bin ja jetzt vor einem Jahr hergekommen, ja, zuvor 4,5 Jahre bei Sturm Graz gearbeitet, sind Doublesieger geworden und mein Ziel ist es ja auch hier zu bleiben und jetzt auch den Weg hier in Hoffenheim fortzuführen. Das war immer an oberster Stelle. Aber man muss das halt auch verstehen, wenn man dann da sitzt und
gefühlt, man weiß nicht, wie das weitergeht. Ja, gibt es da nochmal eine Kommunikation zwischen den Gesellschaftern? Wie schaut das in Zukunft aus? Und das wurde alles geklärt und darum blickt man da jetzt gut nach vorne. Und,
hast du vorher gedacht, das ist ganz anders in Hoffenheim? Ich meine, jeder weiß doch, was Dietmar Hopp da für eine Wichtigkeit hat für diesen Verein. Er hat das Ganze gebaut, das ist sein Baby.
Ja, aber das war mir klar, aber es ist ja nicht so, dass meine Person, ich ja irgendwie jetzt gegen Dietmar Hopp war. Im Gegenteil, wie gesagt, die haben ja sehr eng mit eingebunden in den Prozess und jetzt auch. Jetzt war erst diese Woche seit langem wieder mal in Zuzenhausen im Trainingszentrum, hat sich alles angeschaut. Also ja, da wird schon versucht, auch den Dietmar so gut wie möglich auch mitzunehmen. Das hat er sich verdient, weil ohne ihn würde es die TSG Hoffenheim mit der Bundesliga nicht geben. Da braucht man sich nicht anlügen.
Ja, man muss sich das ja noch mal vorstellen, jetzt auch aus den Augen von Ihnen, Herr Schicker. Der, Oktober 24 unterzeichnen Sie einen Vertrag, 5 Jahre, also auch die Perspektive, lange zu bleiben, so wie auch in Graz. Und dann findet er sich im September in einem Gerichtsgebäude wieder. Also er selbst wird dort gehört. Also das sind dann Verhältnisse, wo man sich dann schon fragt, in welchem Film bin ich jetzt hier gelandet? Und deswegen ist es auch ein Stück weit nachvollziehbar. Also wann sagt denn so ein Geschäftsführer Sport, ich möchte vielleicht weg, ich möchte den Verein wechseln? In so einer Konstellation, glaube ich, ist einfach ja die Frage, mit wem rede ich hier eigentlich, wo bin ich hier gelandet, auch nachvollziehbar aus seiner Sicht mal zu sagen, so, also so kann es hier nicht mehr weitergehen. Und dieses reinigende Gewitter, was jetzt auch gerade passiert ist, glaube ich, hat allen Beteiligten gut getan, weil am Ende war zuletzt, glaube ich, über Dietmar Hopp, Roger Wittmann, aber auch der Verein, da hat ja keiner wirklich eine richtig gute Figur abgegeben. Also von daher, glaube ich, ist jetzt dieser Schulterschluss angesagt und nachvollziehbar, dass Sie kurzzeitig mal überlegt haben, Mensch, ist das hier noch mein Platz?
Aber was hat sich denn jetzt geändert? Also was hat sich geändert zum Zustand des Vereins von vor 2 Wochen?
Wie gesagt,
das eine Gespräch?
Das war schon wichtig, ja, dass eben auch dann die Parteien auf den Tisch gekommen sind und wir über Perspektive gesprochen haben. Wie schaut es weiter aus? Weil die brauche ich. Ich muss ja auch eine Kaderplanung vorantreiben wieder. Und die hat es in dem Gespräch klar gegeben. Ja. Es war zuvor nicht so klar, ja, wie geht Dietmar Hopp damit um? Ja? Weil der alte Präsident Jörg Albrecht, das war schon auch ein Oberbürgermeister, der Dietmar Hopp Jahre gekannt hat, ja, und auch ein Vertrauensverhältnis gehabt hat. Und am Ende geht es nur mit beiden Gesellschaftern. Ja, und das hat sie vielleicht da kurzfristig nicht so angefühlt. Und das Gefühl ist aber jetzt wieder definitiv
und,
so da.
Und jetzt auf Sicht fahren, weil es gibt doch keinen neuen Präsidenten. Es gibt auch einen weiteren Geschäftsführer, der aber für Marketing zuständig ist. Also die beiden, die ausgeschieden sind, fehlen ja auch noch. Also es ist ja noch nicht klar, wie sich das alles entwickelt.
Schon, also es hat schon in dem Gespräch auch, hat sich klar herauskristallisiert, dass Tim Jost und ich in der Geschäftsführung bleiben und auch ja, kein weiterer dazukommt, dass man intern sich das gut auch aufteilt. Und am Ende sind, glaube ich, Anfang März dann Neuwahlen, ja, von den Mitgliedern. Das kann dann keiner, das bestimmen die Mitglieder. Ja.
Bereuen Sie eigentlich dieses Stadionverbot für Roger Wittmann mit unterzeichnet oder mit sozusagen beantragt zu haben?
Am Ende hat es einfach für viel Unruhe gesorgt und ein Gericht hat am Ende darüber entschieden, ja, dass Roger Wittmann wieder ins Stadion kommt und Fakt ist jetzt auch, dass wir nicht in Berufung gehen werden oder dergleichen, sondern das Thema auch hinter uns lassen. Und das ist auch gut so, weil diese Unruhe, das hat sich die Mannschaft auch in dem Moment nicht verdient.
Michael Brömer
hat einmal zu mir gesagt, das ärgert ihn jetzt schon auch, weil jetzt performt einmal die Mannschaft, sonst haben sie immer auch auf den Deckel gekriegt. Ja, und jetzt geht das wieder unter, weil rundherum wieder negative Geschichten sind.
Also, deswegen haben wir es auch versucht, ein bisschen zu trennen in dieser Sendung, weil es wirklich zwei unterschiedliche Geschichten sind.
Und ich hoffe, dass alle Punkte positiv in der Richtung
gehen. Okay, ich habe nur, weil meine Informationen sind, dass ja eigentlich Roger Wittmann sie zur TSG gebracht hat. Ja, und das scheint sich dann irgendwie entzweit zu haben.
Der Kontakt, das ist auch richtig so, hat Roger Wittmann zu Dietmar Hopp hergestellt. Und am Ende habe ich dann die weiteren Gespräche mit Jörg Albrecht, Dietmar Hopp geführt. Ja, und am Ende habe ich ja schon gesagt, wir werden nicht weitergehen. Ist auch gut so jetzt. Ja, und ich glaube auch so, dass man auch in der Geschäftsstelle und überall merkt, dass der Fokus auf den Fußball gehen soll und nicht irgendwie um Themen, die
die wir nicht beeinflussen können.
Dürfen wir ein Wort austauschen, Andi, weil du das ja so smart jetzt erzählst, dürfen wir Perspektive gegen Entscheidungshoheit austauschen. Ging es um Entscheidungshoheit und jetzt haben sie dir gesagt, okay, ich habe ja auch gehört, dass beispielsweise Wolfsburg, ging es ja auch um eine Position noch höher, es ging um die Position von Peter Christiansen. Ist die Entscheidungshoheit im sportlichen Bereich jetzt ausschließlich bei dir? Ging es darum?
Ja, definitiv auch, aber das kann ich auch sagen, seit ich am 9. Oktober 24 angefangen, das war auch immer so. Ja? Mhm. Und das ist, denke ich, wichtig, weil der tagtäglich vor Ort sitzt, der tagtäglich bei der Mannschaft ist, ja? Der weiß ja, was die Mannschaft braucht, was braucht es für die Kaderplanung. Und das kann nicht von außen passieren. Ja? Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das wurde mir von beiden Gesellschaften auch so bestätigt.
Und ich glaube, was man auch nochmal sagen muss, weil Dietmar Hopp das ja in dem Beitrag auch sagt, ich zahle immer noch alles, das stimmt ja auch zum Teil, glaube ich, 120 Millionen im Sommer nochmal gegeben. Die Mannschaft ist jetzt auch nicht nur der Kader groß, sondern sie ist auch teuer. Und es wird wahrscheinlich, so sind zumindest unsere Informationen, auch an Ende dieser Saison wieder ein ordentliches Delta sein zwischen Einnahmen und dem, was man ausgegeben hat. Und dann darf Dietmar Hopp wieder die Schatulle aufmachen?
Das ist eine große Frage, weil die Mannschaft, die jetzt ja gerade tatsächlich herausragend performt und die man jetzt mit 7 Neuzugängen, die den 7. Sieg geholt haben, jetzt so viel gab es in der ganzen letzten Saison, die zusammenzuhalten ist eigentlich fast unmöglich, wenn man sich anschaut, wie es finanziell für dieses laufende Geschäftsjahr aussieht. Also ich habe gehört, dass es am Ende auf einen Verlust von 60 bis 70 Millionen zuläuft, den man dann wieder erwirtschaften muss. Und den erwirtschaftet man nur, indem man herausragende Spieler wie Aslani, der eine Ausstiegsklausel hat,
oder wenn man in Touré, Champions League kommt.
Ja, aber auch dann ist es ein wuchtiger Schritt. Inwieweit war das dann auch eine Überlegung, mit dem Wissen zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Mannschaft, die ich eigentlich kaum zusammenhalten kann und ich habe in Wolfsburg andere Möglichkeiten, die Mannschaft, die wahrscheinlich am weitesten von den Ansprüchen entfernt ist und gnadenlos unterperformt, zu sagen, ah, jetzt habe ich hier das Haus errichtet und ich kann in Wolfsburg mit anderen Mitteln wieder ein neues bauen und dann den nächsten Schritt gehen.
Also die Zahlen kommentiere ich mal nicht, aber Fakt ist einfach, dass man einen guten Mix jetzt braucht und den haben wir im Kader. Ja? Also der wirft ja auch Verkaufs-, da gibt es Spieler, die Verkaufspotenzial auch haben und das soll ja auch unterwegs sein, aber so schon auch, dass wir sportlich den maximalen Erfolg haben können und die nächsten Schritte auch gehen können. Und wir werden dann sehen, am Ende war es die letzten Jahre so, dass Dietmar Hopp immer wieder Einlagen auch getätigt hat. Das wird auch in einem Bereich auch heuer wieder nötig sein, aber der Kader bringt auch schon was mit, wo ich glaube einfach, wir sind in eine gute Richtung und es war halt einfach eine Übergangsphase, wo im Sommer 24, die ist sicher jetzt nicht optimal verlaufen und da ist einfach der Kader zu groß geworden. Ja, und wir haben auch bewusst in diesem Sommer die Entscheidung auch getroffen, dass wir gesagt haben, auch mit Dietmar Hopp abgestimmt, wir wollen am 6. Juli beim Trainingsstart den Kader zusammen haben mit den Spielern, die wir planen, haben versucht, in der Grundkaderplanung schon Transfers zu tätigen und danach Schritt für Schritt auch den Kader abzubauen. Und ich glaube, wenn wir das nicht so gemacht hätten, hätte man nicht diese Vorbereitung miteinander gehabt und wären wir jetzt nicht heute, wo wir da sind. Aber natürlich ist das ein oder andere, der ein oder andere Spieler noch auf der Payroll, da werden wir noch Lösungen im Winter oder spätestens im Sommer brauchen.
Und einen braucht ihr weiter, das ist euer Torhüter. Erstmal vielen Dank an die Schickers. Nicht, glaube ich, selbstverständlich, sich in so einer Situation hierher zu setzen und diesen kritischen Fragen sich zu stellen. Danke dafür. Und wir sind bei Olli Baumann, bei Katharina Kleinfeld und unserer Frage der Woche.
Absolut. Und das mitten in den Fans, denn nicht nur am Dopafon, wo wir dann gleich gespannt lauschen werden, was Sie dazu sagen, wollen wir natürlich Ihre Meinung hören, sondern auch hier bei uns. Wir haben ja jede Menge Fans da, unter anderem Julius mit seiner Truppe aus Ulm oder auch um Ulm herum. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ihr alle herkommt. Auf jeden Fall unterschiedliche Fans haben wir hier mit dabei. Wer hat die Karten besorgt? Ihr seid eine recht große Truppe.
Der da ganz vorne sitzt hinter.
Und der hat die besten Plätze bekommen.
Der hat die besten Plätze bekommen.
Ja gut, ist okay. Wenn er die Karten besorgt hat, verdienterweise. Absolut. So, und es geht bei unserer Frage der Woche ja wie gesagt darum, Oliver Baumann, die klare Nummer 1, dann auch für die WM, ja oder nein? Wie siehst du es?
Tut mir leid, Herr Schicker, ich würde sagen nein. aus meiner Sicht ist Ter Stegen der beste Torwart, den wir gerade haben. Wenn er fit ist, wenn er in der Rückrunde spielt, sollte er meiner Meinung nach auf jeden Fall spielen. Und ich meine, wenn alle Stricke reißen, könnte man auch mal noch nach Ulm schauen. Der Christian Ortak, der würde sich sicher auch über eine Einladung freuen, aber ansonsten Testigen.
So, da ist jetzt da ist trotzdem sehr viel Wenn und Aber noch mit dabei. Ne? Da muss man noch ein bisschen abwarten, wie es jetzt läuft. Aber wenn es so bleibt, wie es aktuell ist, würdest du dann schon sagen, Oliver Baumann, die Leistung, die er momentan bringt, Nummer eins, ja, dieses Label gilt.
Also ja, für das, was die aktuelle Situation ist, würde ich unterschreiben. Aber ja, mal schauen, was die Rückrunde bringt, wenn Ter Stegen spielt und seine Leistung bringt, aus meiner Sicht Ter Stegen.
So, noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass Manuel Neuer doch sagt, ach, ich will wieder?
Ich glaube nicht. Dann lieber Ortak.
Okay, also wir sehen schon. Vielen Dank erstmal, Julius. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es am Dopaphon bei Ihnen klingt. Wir hören mal rein.
Manuel Neuer, nein, die Zeit ist vorbei. Ter Stegen, nein, dauerverletzt. Oliver Baumann, ja, eindeutig. Er beweist es in der Bundesliga, er beweist es in der Nationalmannschaft. Man sollte ihm das Vertrauen geben. Top-Torhüter und für mich auch eindeutiger WM-Kandidat.
Baumanns Fokus liegt nicht auf seinem Ego, sondern zu performen, wenn es zählt. Er hat sich die Nummer 1 mittlerweile absolut verdient.
Also ich bin der Meinung, dass Oliver Baumann nicht die neue Nummer 1 in der deutschen Nationalmannschaft ist, weil ihm das internationale Geschäft beim Verein fehlt und er somit nicht gegen die besten Stürmer der Welt spielt.
Ich bin der Meinung, dass Oliver Baumann aufgrund seiner herausragenden, beständigen und guten Leistung und auch seines Verhaltens die Nummer 1 im Tor der Nationalmannschaft bei der WM sein müsste.
Wir können das nicht abschließen ohne eine finale.
Ich glaube, Julian Nagelsmann wird den März abwarten. Dann trifft sich die Nationalmannschaft wieder. Dann schauen Sie den Stand von Ter Stegen und dann wird es darauf folgende Entscheidung geben.
Aber haben wir da Konsens, wenn Olli Baumann die Nummer 1 bei der WM wäre, machen wir uns keine Sorgen, oder?
Oliver Baumann hat herausragend gehalten in den letzten Spielen der WM-Qualifikation. Er hat in den letzten 5 Spielen ein Gegentor kassiert, in Spielen, wo es wirklich darum ging, auch sich zu qualifizieren erstmal. Die Gegentore, die er in der Slowakei bekommen hat beim 2-0, da war, glaube ich, wirklich derjenige, den man in der gesamten Mannschaft am wenigsten vorwerfen kann. Und die Art und Weise, wie er hält, es wäre Stand heute absolut so, dass man mit gutem Gefühl mit Olli Baumann die WM starten kann. Mhm. Zumal bei Marc-André Ter Stegen. Er braucht einen Verein, wo er spielt. Ja. Den hat er nicht und den wird er in Barcelona auch nicht mehr bekommen. Es wird
er kein offenes Rennen geben. Er muss also irgendwo hin und da ist es auch nicht so einfach. Andi, ganz kurz, was gibt es dem Olli Baumann? Hat er sich noch mal ein bisschen dadurch verändert, auch durch seine Rolle in der Nationalmannschaft? Wie nimmst du ihn wahr?
Für mich stellt sich die Frage erstens einmal nicht. Ja, also ich bin da ziemlich klar, dass der Olli die Nummer 1 sein sollte, weil ich einfach bei uns sehe, ja, welche Sicherheit er der Mannschaft gibt. Und Panta Olli ist ja ein bodenständiger Typ, der auch sehr defensiv ist und sagt, okay, er ist jetzt die Nummer 1 und man muss schauen, sondern für mich und ich glaube auch für viele in Deutschland, ja, stellt sich die Frage nicht. Und der Olli hätte sich das auch absolut verdient, weil ich sehe auch jetzt keine andere Option.
Und war bei der Europameisterschaft ja auch ein ganz wichtiger Mann, der von der Bank viel positiven Einfluss auch auf die Mannschaft hatte. Ja, also Konsens hier in der Runde. Wenn wir mit ihm zur WM fahren, sind wir gut aufgestellt. Wir machen eine kurze Unterbrechung und gleich sprechen wir über den ersten FC Heidenheim. Was waren das für letzte Minuten? Sie sind plötzlich wieder dabei. Wer hätte das gedacht? Wunderschöne Emotionen gleich im Doppelpass. In München zum Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Und jetzt, und das wird nicht nur Familie Effenberg hinter mir, sondern auch den Mann da vorne interessieren, kommt es um die Leistung oder auf die Leistung einer Dartscheibe an. Stefan Effenberg stellt sich dem Winamax Checkout.
Bitteschön. Ja, einen Moment. Ich muss einmal noch kurz. Also erstmal übrigens schön, dass Stefan das mitmacht. Ich glaube, diese Saison das erste Mal, oder?
Erste Mal.
So, und das ist übrigens Christian, unser Zuschauer, der heute gespendet hat und sich damit qualifiziert hat. Also ein Applaus erstmal für Christian.
Sehr gut, danke.
Der aus Hessen kommt, Dortmund-Fan ist und wenn er gewinnen sollte, ein Nationalmannschaftstrikot haben möchte, richtig?
Genau, mit dem Trikot, wo wir Weltmeister werden.
So, also, das sind schon mal die Voraussetzungen. Wenn er gewinnen sollte, dann bekommt er das nämlich heute und außerdem auch noch ein Dartset. Wenn du gewinnen solltest, Stefan, dann wird gespendet ins Phrasenschwein. Es geht um 2x3 Würfe und Stefan darf loslegen. So, 0, 2 und 0. So, sind wir bei 2. Aber immer ganz knapp, ganz knapp. Und auch ein guter 2-0. Zug drauf. Ein guter Zug drauf. So, Christian mit 13, 4 und 1.
Oh,
18, so.
Naja, oh Mann.
So, drüber. 18 und 19. Rechnen wir zusammen.
Oh, nur einen kleinen.
Einen Moment bitte. Wir müssen noch kurz. Im Hintergrund wird noch kurz die Rechenmaschine angeschmissen. 39 haben wir dann insgesamt bei Stefan. So, jetzt darfst du weitermachen. Oh, das war auch gut. 20. Da haben wir die Triple 5. Und 0.
Ja, komm, der zählt. Der zählt.
Und auch da warten wir noch, dass wir die Gesamtzahl bekommen. Einen Moment, auch wenn die 35 und dann ist aber am Ende trotzdem drüber. Also, guck mal. 53, Endergebnis.
So, 39.
39 war deins. Dankeschön. Vielen Dank aber fürs Mitmachen, Stefan. Und Glückwunsch, lieber Christian. Also, du weißt, was du jetzt bekommst. Und Sie wissen, wenn Sie mal hier bei uns sind, dann können Sie natürlich gerne auch bei dieser Darts-Challenge mitmachen. Und die Darts-WM, die steht ja übrigens auch vor der Tür. Ab dem 11. Dezember geht's los. Also gerne nochmal der Hinweis für Sie, ab da spätestens mit dabei zu sein. Am 10. haben wir schon eine Highlight-Show.
Also großer Sport war das nicht.
Nee, aber ich fordere dich nächste Woche raus, weil ich werde die ganze Woche.
Ja, aber wenn du da, du hast ja zweimal an der Scheibe vorbeigeworfen, oder was war das?
Die zwei Dinger hängen da hinten noch.
Muss man ein bisschen aufpassen.
Zwei oder dreimal nicht getroffen, glaube ich. Also. Aber das ist auch nicht mein Sport. Aber Glückwunsch trotzdem, da hast du verdient.
Ja. Du bist einfach ein guter Gastgeber. Ne? Ja, wir sind bei Heidenheim. Ja. Hast dich gefreut irgendwie? Also ich meine, wir sind ja eigentlich unparteiisch, aber wenn du dann siehst, wie so eine Mannschaft ein Spiel dreht und was da für Emotionen frei werden.
Lagen wieder zurück, sind schlecht in die Saison gekommen, haben auch richtig Prügel gekriegt, zum Beispiel gegen Leverkusen. Und das war mal so ein Sieg für die Moral enorm wichtig. Und sie haben jetzt das Momentum so ein bisschen auf die eigene Seite gezogen. Also, und du hast ja die Freude bei den Spielern gesehen. Ja. Ja, das war wie so eine Erlösung schon fast. Und vielleicht wird es ja doch noch eine schöne Weihnachtszeit.
Ja, wir gucken uns die Tore im Schnelldurchlauf mal an. Khedira bringt Union in Führung. Und dann hattest du wahrscheinlich so als Heidenheim-Fan das Gefühl, oh, geht ja. Das schon wieder los. Und wie sollen wir denn da noch was machen? Und, also, schönes Tor von Rani Khedira. Das war die 43. Minute und dann hat es halt, wir schauen die Zeitlupe an, hat es dann eine ganze Weile gedauert. Nee, wir gehen dann schon in die Nachspielzeit.
Aber Sie haben immer
dran geglaubt. Den zu machen ist gar nicht so einfach. Nee, ne? Nee,
weil du vor dem ersten Pfosten stehst, den da noch reinzumachen, ist brutal schwierig. Aber sie glauben an sich, ne? Und das ist ja fein gespielt, also technisch perfekt, wie er den macht gleich. Wie gesagt, er steht vor dem ersten Pfosten und zieht ihn auf die kurze Ecke. Das ist schon herausragend. Und dann aber nicht zu sagen, wir gehen jetzt mit dem Punkt,
ja, genau,
sondern wir gehen auf die 3 und werden noch belohnt. Das spricht für Heidenheim und deren Einstellung.
Gucken wir uns auch an. 90. plus 5. Schöppner dann mit dem Kopfballtor. Ja, gutes Tor auch, ne?
Ja, du kannst ja eigentlich hingehen und sagen, komm, wir nehmen den Punkt bei Union mit, sondern sie wollten unbedingt dieses zweite, auch das ist perfekt gemacht. Mich freut es wirklich für Heidenheim, weil das haben sie nach langer, langer Zeit wirklich verdient.
Und du hast vorhin mal so kurz in der Pause gesagt, was der Frank Schmidt für Schläge wegstecken, wenn wir in der Boxersprache bleiben. Ja, es ist wirklich einer, der kein Glaskinn hat, sondern das Gegenteil. Das ist einer, der irgendwie immer trotzdem noch dran glaubt. Das ist für dich auch beeindruckend?
Absolutes Phänomen. Sein Buch heißt ja nicht umsonst unkaputtbar. Mhm. Wenn du manchmal nach Niederlagen siehst, wie angenockt er ist und du denkst dir so, boah, kommt vielleicht irgendwann sogar der Moment, wo er sagt so, und dann einen Tag später, wenn du hörst, wie er auf dem Trainingsplatz agiert, ja, und dann ist er wieder da und er hat ja zwischenzeitlich auch mal gesagt, und das ist, was Stefan ja auch gerade sagt, du brauchst ja irgendwann mal einen Sieg, damit dir die Argumente nicht ausgehen. Er hat gesagt, wir können uns ja nicht jede Woche hinstellen und sagen, ich will eine Reaktion sehen. Ja. Irgendwann brauchst du halt mal ein Ergebnis und das haben sie gestern bekommen und für mich ist Frank tatsächlich mit das größte Phänomen, was der da abreißt, kannst du nur den Hut ziehen.
In der Kombi mit Holger Sandwald, der ihm ja sowieso die Treue hält, das auch immer mal wieder sagt, jetzt auch noch mal zuletzt, dass natürlich Frank Schmidt überhaupt nie zur Diskussion steht bei diesem Verein. Und ich glaube, wenn sie eine mini Chance haben, den Abstieg zu vermeiden, dann mit der Art und Weise, wie sie das angehen, ne?
Ja, total. Also die holen wirklich das Maximale aus ihren Möglichkeiten raus und zwar immer. Und die können sich auch immer in die Augen gucken und immer in den Spiegel gucken, dass sie jeden Tag alles gegeben haben, um ihre Ziele zu erreichen. Und selbst wenn sie das nicht erreichen, ist das trotzdem ein Gefühl, wo man sagt, okay, wir haben es ehrlich probiert. Ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Sendung jemanden hier mit Heidenheim-Trikot gesehen. Er hatte ansteckend gute Laune, ehrlich gesagt. Und es ist sehr gegönnt, ja.
Wo ist dieser Mensch der guten Laune?
Da, ich kann ihn...
Ja. Da! Ja, da! Reiser! Denkbar, dass Sie das schaffen in dieser Saison, sich irgendwie vor zwei anderen Mannschaften
zu platzieren? Es wird schwierig für Heidenheim logischerweise bis zum Schluss, aber jetzt haben Sie mal so ein bisschen Druck aufgebaut auf Mainz. Wer hätte gedacht vor der Saison, dass Mainz auf einmal diese Probleme hat? Wolfsburg ist mit drin, die beiden Hamburger Vereine, HSV, St. Pauli. Das kann wirklich nochmal so ein Brustlöser sein für Heidenheim in den nächsten Spielen, dass sie da vielleicht sich noch mehr befreien.
Und wer weiß, vielleicht machen sie noch was im Winter, das kann ja auch sein, dass sie sich noch ein bisschen Qualität dazu holen. Frank Schmidt hat bei seinem O-Ton-Pressekonferenz nach dem Spiel auch an den gegnerischen Trainer gedacht. Für den ist es natürlich richtig bitter gelaufen, für Steffen Baumgart, und noch ein paar Worte auch zu seiner Mannschaft gefunden.
Für den Steffen sicherlich schwer in der Entstehung, wenn man zu 90. dann noch führt. Aber darauf kann ich heute keine Rücksicht nehmen. Für uns ist es einfach unglaublich wichtig gewesen, dass wir nach den letzten Spielen zurückkommen. Über kleine Schritte, Erfolgserlebnisse wollten wir uns heute hier präsentieren.
Und das scheint gelungen zu sein. Also, vielleicht so ein Momentumwechsel jetzt beim ersten FC Heidenheim. Wir machen einen Spot und dann sind wir gleich zurück hier beim Doppelpass, sprechen auch noch mal über die bevorstehende Pokalrunde. Also ganz, ganz kurz Geduld brauchen Sie jetzt noch. Habe ich doch gesagt, geht schnell. Wir sind schon wieder zurück in der Runde. Stefan, du hast vorhin schon mal gesagt, wie wichtig das ist für den FC Bayern, weil die letzten Jahre, das hat den Bayern wehgetan, dieses Unterperformen im Pokal. Ne?
Im Pokal, jetzt. Ich will nicht sagen, vielleicht auch auf die leichte Schulter genommen, aber wenn du ausscheidest gegen Saarbrücken, gegen Freiburg im Halbfinale im eigenen Stadion, gegen Kiel ja auch noch, kommt ja auch noch dazu in diese Serie, hat der FC Bayern ein ganz klares Ziel in diesem Jahr, zumindest das Double zu holen, die Deutsche Meisterschaft und den Pokal. Das ist angesagt, auch von oben. Und in der Champions League mal gucken, was passiert hinten raus. Aber der Pokal hat eine extreme Bedeutung für den FC Bayern in diesem Jahr.
Und interessant natürlich, wie dieses zweite Aufeinandertreffen Dortmund-Leverkusen jetzt an anderer Stelle ausgeht. Katharina, du bist in der Runde angekommen, freut mich immer sehr, weil du dann Spenden mitbringst, aber vielleicht auch noch Hinweise hast.
Ja, eine Wundertüte, absolut. Unter anderem tatsächlich den Hinweis auf den Doppelpass on Tour. Falls Sie noch kein Weihnachtsgeschenk haben, finde ich, bietet sich das doch an, oder? Gerne einfach mal bei sport1.de reinklicken oder es gibt auch diverse Ticketportale. Ich habe gerade noch mal geguckt, auch vor Weihnachten haben wir da noch Hof oder Würzburg als Standorte, falls Sie da noch mal gucken wollen. Oder wie gesagt, dann erst zu Weihnachten die Tickets zu verschenken, ist sicherlich auch was Schönes. Und ja, wir haben einige Spenden reinbekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Holzhandlung Max Ilgen in Seligenstadt. Wir haben von Julius was bekommen. Pascal und Selina grüßen den SC Waldnil, die Butze und Family. Teuto Riesenbeck, alte Herren haben gespendet. Dankeschön. Der SG Dreis Allendorf,
alte Herren. Am lautesten.
Hempel, Nils und Nele, Katrin Aschmuth hat Margret Effenberg hat gespendet. Vielen Dank dafür. Wolfsrudel aus Löffingen, Doppelmeister vom DFB SV Dortmund, der FC Büchelberg, Silvia und Sönke von den Kieler Förde. Vielen Dank. 425 Euro haben wir da heute bekommen. Dankeschön.
Ja, danke dafür allen, die gespendet haben. Ein liebes Dankeschön. Am kommenden Sonntag haben wir wieder einen Doppelpass. Freuen uns jetzt schon drauf. Danken Andreas Ilzer für den Besuch hier, für die offenen. Ilzer ist der Trainer. Ja, meine Güte. Jetzt habe ich es 2,5 Stunden geschafft. Jetzt haue ich zum Ende noch so einen raus. Ich werfe mein restliches Geld rein. Prost nochmal an. Dankeschön für den Besuch. Danke euch allen für eine engagierte Runde. Einen schönen Sonntag noch bei Sport 1 und bis ganz bald. Hier war der Doppelpass mit Andreas Schicker. Ciao. Prost.